Herzlich willkommen zu Millanton, dem neuen FC St. Pauli Podcast. Auch wenn ich schon gehört habe, ich darf Podcast nicht erwähnen. Ich bin Mike, den meisten wahrscheinlich besser bekannt unter dem Pseudonym Frodo, für den Übersteiger schreibe. Und mit mir sitzen hier noch 5 weitere junge Herren. Wir haben keine Dame dabei. Stimmt doch, ne? Ja, 5. Die sich hier mit mir die nächsten 60 bis 90 Minuten um die Ohren schlagen wollen. Okay, wir fangen mal an mit meinem ersten Gast. Das ist Wolf. Erzähl doch mal, warum du hier bist und wer du so bist.
Ich bin hier, weil du mich eingeladen hast. Nein. Warum bin ich hier? Weil das ein interessantes Format ist. Also ich bin Wolf, mache die Spielbeschreibung für blinde Sehgeschädigte, die gleichzeitig beim FC St. Pauli als AFM-Radio ausgestrahlt werden und trainiere die blinden Fußballer beim FC St. Pauli. Und ja, es gab auch mal einen Podcast irgendwie, wo so die kleinen Zusammenschnitte und Spielerinterviews mit verarbeitet wurden. Und jetzt bin ich total neugierig auf das neue Format, das du hier gerade so schön einleitest. Und freue mich, hier dabei zu sein. Und es ist wunderbar, in den neu gestrichenen Fanräumen zu sitzen. Ich gucke nach rechts und denke, das ist wie so eine Kantinenküche, die man sieht. Aber man kann deutlich erkennen, dass der Fanladen ist, weil hinter euch beiden ist nämlich ein dickes, fettes Wappen. Da steht Fanladen St. Pauli drauf und ja.
Wunderbar, ich hätte es nicht schöner sagen können. Und hinter euch beiden ist das wunderbare Stichwort. Ich leite über zu Christoph, der neben mir auf diesem butterweichen Sofa Platz genommen hat.
Ja, hallo. Christoph, ich freue mich auch wie Wolf, dass ich so nett eingeladen wurde. Da komme ich natürlich sowieso schon mal gern. Außerdem erzähle ich gerne irgendwas im Zusammenhang mit dem FC St. Pauli und nutze jede Gelegenheit, um für 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. Propaganda zu machen. Wer noch nicht Mitglied ist, sollte das spätestens jetzt tun. Dann kann er sich nämlich jedes Mal dann, wenn ich gleich wieder was sage, sagen, jawohl, zu dem Laden gehöre ich, mein Mann, dann ist auch nicht so schlimm, was er erzählt. Das ist so also mein Ziel. Ansonsten kennen 1-2 Leute vielleicht die Bücher, die ich mit Michael Pahl zusammengeschrieben habe oder haben schon mal einen Artikel von mir in der Viva St. Pauli gelesen, die seit der Übersteiger uns mal zur 150. Ausgabe gratuliert hat. Genau, Wolf blättert gerade vor, die vom Papier her bestklingende Zeitung sowieso schon mal ist, die es im Stadion kostenlos vor dem Spiel zu lesen gibt. Ich glaube, so viel kannst du schon ziemlich sicher sagen.
Da fällt mir ein, ihr seid nicht mehr die schlechteste Stadionzeitung, habe ich letztes Mal irgendwo gelesen.
Da ja, das, wir auf jeden Fall noch das reden. War übrigens für uns ein Schock. Insofern finde ich es gut, dass du das als erstes anschneidest. Jahr für Jahr haben wir uns ausgesprochen darüber gefreut. Also die Kollegen von der Geschäftsstelle, von der Medienstelle des FC St. Pauli, die da mitschreiben. Ich selber bin ja freiberuflicher, weitgehend ehrenamtlicher Mitarbeiter. Aber wir alle zusammen sitzen in einem Boot, wenn es Jahr für Jahr heißt, schlechteste Stadionzeitung der Welt, laut dem Sammlermagazin, wie heißen die nochmal, stadionheft.de, ist die Viva St. Pauli. Und das war schon, wir haben uns regelrecht reingesteigert. Also wir standen kurz davor, jedes Jahr große Partys zu veranstalten. So ähnlich wie manche Leute auf den Weltuntergang warteten, warten wir darauf, wieder schlechteste Stadionzeitung zu sein. Wobei an dieser Stelle nochmal die Gelegenheit genutzt sei, darauf hinzuweisen, das war keine Wahl, sondern das ist eine Juryabstimmung von 4 oder 5 Sammlern, die sehr spezielle Kategorien haben, die sie an Stadionhefte richten, unter anderem Hochglanzpapier, ja, nein, und wie lang ist der Statistikteil? Da sieht man natürlich als kostenlose Stadionzeitung nicht unbedingt so gut aus.
Das müssen wir nachher noch vertiefen, insbesondere wer euch dann abgelöst hat. Danke. Auf der anderen Seite des Sofas lächelt mich Wilko an. Herzlich willkommen.
Ja, auch ich bin hier, weil ich auf das Format gespannt bin, weil ich mich drauf freue, mal was anderes auszuprobieren. Ich bin Wilko, schreibe als Zwille für den Übersteiger und auch im Forum, wo ich mehr mit zu tun habe.
Das Forum.
Ja, das Forum, das St. Pauli Forum. Der Hort der Weisheit.
Ausnahmslos, genau.
Ja, bin ganz gespannt, was hier heute passiert. Man wird sehen, wie intelligent wir relative Konzeptlosigkeit überspielen können und ob das am Ende dann jemand merkt. Wir geben uns auf jeden Fall alle Mühe.
Da sind wir ganz groß dran. Können wir beide vom Übersteiger. Genau, Mühe geben sind wir gut.
Kernkompetenz des Übersteigers.
Okay, dankeschön. Dann schräg gegenüber Sebastian.
Hallo, ich sitze hier, glaube ich, einfach, weil ich vor einem halben Jahr mal gesagt habe, warum gibt's eigentlich keinen St. Pauli-Podcast wie das Textilvergehen? Und dann von ganz vielen kam, mach doch einfach. Und irgendwann haben Mike und ich uns dann irgendwann mal kurz geschlossen und jetzt sitze ich halt hier. Ich bin online den meisten wahrscheinlich eher als Curious bekannt. Bin auch im Forum, in dem Forum angemeldet, schreibe da aber irgendwie so alle Vierteljahr mal irgendwas Sinnloses rein. Bei Twitter öfter und lieber und noch viel mehr Sinnloses vor allem. Und bin, wie Wilko, auch ganz gespannt, was wir hier für Blödsinn verzapfen und wie wir die nächsten 60 bis 90 Minuten ohne Inhalte füllen werden.
Genau. Der junge Mann neben Sebastian auf dem Sessel hat kein Mikro, das ist auch gut so. Er gehört zum Rautenradio, bei dem müssen wir uns aber umso mehr bedanken dafür, dass er uns die ganze Technik zur Verfügung stellt. Also auch an Sven ein herzliches Willkommen, auch wenn er jetzt nicht antworten kann.
Das ist aber ungerecht, das ist total ungerecht.
Aber er winkt fröhlich, genau.
Und hat Moin Moin gesagt, vielleicht beugt sich einer mal rüber, dann kannst du hier einfach mal, damit man deine Stimme...
Moin Moin.
Das war Sven.
Okay. Gut, und last but not least, mir gegenüber Justus, herzlich willkommen. Musstest du eigentlich sagen, weil du bist hier zu Hause.
Ja, zu Hause bin ich hier zum Glück nicht, aber Gastgeber bin ich dann schon. Ich habe jetzt drei Sachen gelernt, was man sagen muss. Ich freue mich total, hier zu sein und freue mich über diese Einladung. Ich bin total gespannt auf dieses Format und ihr kennt mich online unter Justus Fanladen. So viel habe ich schon gelernt, alles drei stimmt sogar. Ich freue mich wirklich, dass es das gibt. Der Fanladen hat mal vor Jahren auch sowas Ähnliches gemacht. Da gab es den Namen Podcast, glaube ich, noch nicht so richtig. Da hieß es noch Vierteltakt, das Internetradio. Lang, lang ist's her. Ich arbeite hier seit 5 Jahren. Ich glaube, vor 5 Jahren wurde es so ungefähr eingestellt. Ich bin aber noch, ich glaube, in der letzten Sendung von Hanul interviewt worden als neuer Fanladen-Mitarbeiter. Wolf lacht nickend.
Ich freue mich einfach. Ja. Das gehört auch hier dazu.
Genau. Und deswegen freue ich mich, dass es sowas wieder gibt. Vielleicht in jetzt ein bisschen anderer Form, als es damals gab und unter anderem Namen. Aber ja, super. Und ihr seid natürlich herzlich willkommen hier im Fanladen und freue mich, dass die erste Sendung hier heute stattfindet.
Genau. Und weil du Stefan gleich zum Konzert begleitest, ist es dir völlig freigestellt zu sagen, zu welchem Konzert er geht. Fangen wir mit dir auch an, weil du uns dann relativ zeitig verlassen wirst. Sag doch mal, wie ist es hier?
Also ich gehe mit Stefan zum Suicidal Tendencies Konzert übrigens. Nicht, aber das wundert einen, glaube ich, nicht, wenn man Stefan kennt, weil Stefan der größte Suicidal Tendencies Fan diesseits des Atlantik ist, glaube ich. Und ich gehe einfach nur hin, weil ich meinem Bruder die Karte geschenkt habe. Nein, ich finde sie auch ganz gut. Was war die Frage?
Wie es hier so ist. Ihr seid jetzt wie lange hier? Also seit gestern geöffnet, aber...
Genau, wir haben seit gestern geöffnet, sind umgezogen zusammen mit Sommerfest und Fanclub-Turnier am 1. Juni, wenn ich mich recht erinnere. Ja, 1. Juni, genau. Haben dann hier so ein bisschen alles eingeräumt und dann haben wir alle fluchtartig erstmal den Fanladen verlassen, um endlich mal in dieser unfassbar kurzen Sommerpause auch noch ein bisschen Urlaub zu machen. Und inzwischen, finde ich, ist es schon ganz gut eingerichtet. Dazu könnt ihr vielleicht mehr sagen. Man wird ja schnell betriebsblind, aber ich finde, es ist ganz gut gelungen. Es fehlen noch ein paar Sachen. Heute waren noch Handwerker da und so. Also es wird noch an ein paar Stellschrauben gedreht, aber im Großen und Ganzen steht das hier. Ich finde es super geworden. Wir haben das hier mit Fans gestrichen zum Beispiel. Oder eigentlich haben es Fans uns gestrichen und wir haben ein bisschen geholfen.
Ich wollte gerade fragen, wie man mit Fans streichen kann. Das klingt irgendwie doof, aber...
Das kommt auf die Frisur drauf an, oder?
Das glaube ich auch, ey.
Also so rum war es und ja, das ist natürlich arbeitsmäßig schon alleine ein Quantensprung, muss man ja sagen. Jeder kommt in unser Büro und schreit rum, was für ein, wie groß das wäre und endlich Fenster und
Tageslicht.
Tageslicht und man kann sogar Fenster öffnen und es kommt frische Luft rein und so.
Also, suchst du manchmal noch die Kellertreppe?
Nee, aber ich habe heute einen Karton gefunden, da steht drauf, Größe XL noch im Keller.
Cool.
Aber suchen tue ich sie nicht mehr. Also ich freue mich. Also das Büro ist wirklich 100-mal besser. Jeder, der schon mal im alten Fanladenbüro war, weiß den Charme vielleicht zu schätzen, aber wollte da nicht jeden Tag 8 Stunden arbeiten. Ich auch nicht mehr. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir hier hingezogen sind.
Und Synergieeffekte durch die Nachbarschaft zur Geschäftsstelle AFM? Alles wahrscheinlich unfassbar groß.
Ja, und das hat man wirklich schnell gemerkt. Das hätte ich nicht gedacht, dass man das so schnell merkt. Also hier gab es noch so ein paar Sachen zu regeln. Dann geht man halt mal eben schnell auf die Geschäftsstelle und spricht die Leute an, während ich früher wahrscheinlich hinter den Leuten hinterher telefoniert hätte oder gemailt und es hätte länger gedauert. So bin ich dann doch mal eben schnell hin oder Sven Brooks war heute schon zweimal hier. So oft war er, glaube ich, in den letzten 5 Jahren, als ich da gearbeitet habe, nicht da. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann jeder selber bewerten.
Können wir alles rausschneiden.
Also ich finde es gut.
Das ist gut, das ist in Ordnung. Das passt doch. Sven ist doch alter, ist doch genau das gleiche Ding. Ist doch.
Das war auch ein Witz. Also ich finde es gut, dass das so ist und dass das eben alles so schnell und kurz geht. Kleine Pause ist mir zu weit. Essenssituation ist hier noch nicht so richtig gut. Dafür gucke ich nach rechts. Wolf hat sie schon angesprochen, die Kantinenküche. Also
auch mit so einem Rollvorhang oder wie nennt man das? Eine breite
Jalousie.
Jalousie, breite Durchreiche. Auf der Durchreiche stehen Pokale. Links ein Weltpokal mit einer blauen Erdkugel drauf und unten ist ein Shaker dran oder so mit so einem goldenen Ding drin. Egal.
Ja, der war schon auf dem Übersteiger-Cover. Dass du den jetzt nicht kennst, ist ein bisschen...
Ja, blöd, ne? Ja, klar, ist okay.
Genau, also man muss sich einfach umstellen, vielleicht weniger Pommes und mehr Nudeln selber kochen.
Das aber trifft auch die Übersteiger-Redaktion sehr hart, muss ich vor allem ich persönlich sagen, aber gut, da werden wir uns irgendwas ausdenken müssen.
Ja, genau, wir auch, aber wenn das einzige Problem ist, dann ist alles gut,
glaube ich. Das glaube ich. Wie war denn der Tag der Eröffnung bzw. der Umzug?
Also der Umzug war so sensationell gut, so würde ich gerne privat häufiger umziehen. Jetzt bin ich schon lange nicht mehr umgezogen, aber ich ziehe... Ich helfe anderen Leuten eigentlich ganz gerne beim Umzug, muss ich sagen, weil man dann kann man immer, nachdem man den zweiten Karton geschleppt hat, eigentlich das Bier aufmachen und fragen, wo ist der Kartoffelsalat? So, so funktioniert das ja bei eigenen Umzügen leider immer nicht, weil man immer den Wagen fahren muss, keinen Alkohol trinken darf und irgendwie noch den Überblick behalten muss. So war es diesmal auch, aber es ging einfach so schnell, dass ich wirklich sehr erstaunt war. Um 10 Uhr wollten wir anfangen, um 10:02 Uhr. Ich habe auf meine Uhr geguckt, es stimmt wirklich, war zum ersten Mal der LKW voll, weil die Leute um 9:45 Uhr halt im Laden standen und meinten, hä, Digga, wollen wir nicht mehr anfangen oder was? Oh, okay, dann fangen wir halt mal an. Ja, gut, dann war um 10:02 Uhr voll. Wir mussten dreimal fahren und ich glaube um, weiß ich nicht, 12:30 Uhr war ich wieder in Netherfeld und habe den Wagen wieder abgegeben. Ja, also besser konnte das nicht laufen. Natürlich stand dann nicht alles an seinem Platz, wie halt private Umzüge auch so laufen. Aber ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass so viele Fans wirklich da waren. Also es wurden nicht alle gebrochen, die da waren, sondern die Leute standen rum und haben sich unterhalten, was ja super ist, wenn das so läuft und jeder hat halt mal angepackt und wer Bock hatte, einen schweren Kühlschrank zu tragen, hat das getragen. Wer da keinen Bock drauf hatte, wurde auch nicht unbedingt gebraucht und musste die schwersten Sachen tragen.
Habt ihr denn Leute gehabt, die geweint haben, weil es keine Kette gab oder haben
nee, aber
alle akzeptiert?
Es haben alle akzeptiert, aber es war schon die meistgestellte Frage, glaube ich, machen wir wieder eine Kette wie, oh, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wann der letzte Umzug war, aber von Tadenstraße in Brigittenstraße, das ist noch vielen Leuten im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, der Umzug bleibt eher aufgrund des Ergebnisses vielen Leuten in Erinnerung, aber nicht der Umzug selber, weil der war herrlich unspektakulär, weil er so schnell ging.
Wunderbar. Habt ihr vom Tag selbst viel mitbekommen? Also Sommerfest, Fanclub-Turnier?
Ja, also Fanclub-Turnier sind wir ja dann doch sehr dran beteiligt gewesen an dem Tag. Aber da muss ich mich tatsächlich ein bisschen rausrechnen, weil wir so ein bisschen, jetzt klingelt das Fanladen-Telefon. Wer ruft hier um diese Zeit an?
Dein Bruder.
Mein Bruder?
Stefan, frag, wo du bleibst.
Bringt mich vielleicht aus dem Konzept. Ach so, ja, wir hatten uns so aufgeteilt und ich war tatsächlich eher für den Umzug zuständig und noch ein bisschen für das Fest, aber erst am Ende. Und von dem Fanclub-Turnier selber habe ich nicht viel mitgekriegt, habe aber von meinen Kollegen dann gehört, dass das alles auch super gelaufen ist und das Fest, ich war dann ja irgendwann, nachdem ich das Auto abgegeben habe, wieder da und das fand ich super. Den Platz fand ich gut. Wir haben das ja vorher auf dem Südkurvenvorplatz schon zweimal gemacht, jetzt auf dem Medienparkplatz. Ich finde den Platz viel besser, weil das halt dann doch irgendwie nicht ganz so groß ist wie der Südkurvenvorplatz. Der Südkurvenvorplatz war ein bisschen zu groß. Es gab halt keine Bühne. Okay, das hat das natürlich auch ein bisschen, konnte man auf engerem Raum bleiben. Und waren tolle Aktionen dabei, waren viele Leute, war genau richtig. Mit dem Fanclub-Turnier das zu verknüpfen war gut. Das mit dem Umzug zu verknüpfen war sehr gut. Wir wollten es ja am Sonntag machen eigentlich, den Umzug, also einen Tag später. Da hat Birgit aus dem Jolly uns geraten, macht das doch Samstag, Sonntagmorgen will kein Mensch umziehen, weil alle voll sind vom Fanclub-Turnier und Sommerfest.
So ist es bei St. Pauli.
Ja. Ja, man sollte den Leuten, die in Kneipen arbeiten, einfach immer gut zuhören und danken, dass sie an solche Sachen denken, weil sie hatte einfach recht. Es waren so viele Leute da, dass halt jeder irgendwie geholfen hat. Und also ich fand den Tag super. Und auch hier abends im Saal die Eröffnung. wie viele Leute vor der Fliesenwand standen und ihre Fliese gesucht haben oder sich die anderen Fliesen angeguckt haben.
Beliebteste Fliesenausstellung.
Genau. Also nicht das Klo, sondern wirklich die AFM-Fliesenwand, ja. Oder Fernräume-Fliesenwand.
Fernräume-Fliesenwand, genau. Also das hat alles, also ich glaube, wir haben das alles, sind das alles richtig angegangen.
Wunderbar. Hast du, warst du beim Beşiktaş-Spiel nach dem Spiel noch hier, auch im Fernräumraum?
Ja.
Ich fand die Atmosphäre großartig und ich freue mich unfassbar auf Freitag, wenn der Fanladen dann auch noch auf hat.
Ja, es ging mir ähnlich. Wir hatten ja vorher so ein bisschen Sorge, oh, der Dom und so. Okay, der war jetzt am Freitag noch nicht auf und wird jetzt am Freitag erst aufmachen. Aber der Platz ist dann doch zum Bauzaun, zum Dom viel mehr, als ich gedacht hatte. Mhm. Und auch gerade diese Biergarten-Atmosphäre so durch die Biergarnituren, die AFM da hinstellt, die früher vom Container standen, macht das Ganze doch irgendwie sehr lauschig. Das Wetter tat natürlich sein Übriges, aber ja, das ist super. Man nervt keinen, man kann da rumstehen und keiner will vorbei oder so. Also mal ein Polizei- oder Feuerwehrauto vielleicht, aber im Großen und Ganzen alles völlig entspannt.
Wollten die Polizeipferde durchreiten? War noch so eine Sechsergruppe, ein Reiter, fünf Reiterinnen auf Pferden, die dann so davor standen.
Das melden die nicht vorbei, bei mir an.
Aber hast du nicht vorbeireiten sehen sozusagen? Nein,
also sie sind nicht vorbeigeritten, wenn das die Frage war. Zumindest nicht in der Zeit, wo ich da war. Und ja, also mir hat das auch sehr gut gefallen. Ich kann dem nur zustimmen und freue mich auf die Spiele hier, wo dann alles an einem Ort ist, Fanladen und der alte Container sozusagen.
Ja. Hast du denn schon den Polizeioberwachtmeister hier gehabt, der Brot und Salz vorbeigebracht hat? Oder gibt es solche netten nachbarschaftlichen Riten bisher noch nicht?
Die Polizei wird ja nicht unser Nachbar, dafür sitzt Christoph ja neben dir. Und nein, also hier hat kein Polizist, glaube ich, bis jetzt den Weg reingefunden. Und eigentlich haben wir das auch immer so gehalten, dass wir uns mit der Polizei doch eher auf neutralem Terrain treffen, wenn wir mit ihnen uns treffen müssen oder uns auch treffen wollen ja manchmal, aber dann doch eher nicht im Fanladen, sondern woanders. Und die, die in den Fanladen kommen, kommen dann eher in Köpfenmontur. Das werfen wir ihnen ja auch jedes Mal vor, dass sie das bitte nicht nochmal machen sollen und deswegen treffen wir uns woanders.
Wir hatten letzten Donnerstag Übersteigersitzung und da hielt dann ein Polizei-PKW direkt vor der Tür und guckte freundlich rein. Wir haben dann freundlich zurückgewunken und er fuhr dann zum Glück auch weiter, aber mehr war dann da auch nicht.
Die wussten, dass hier ein terroristisches Magazin hergestellt wird oder nicht? Oder war das nicht so ein bisschen...
Das konnte man ihm im Gesicht ablesen, dass er vorher die NSA genau studiert hat. Okay, möchtest du noch irgendwas auf den Weg geben? Wie ist das Kochen für die nächsten Heimspiele? Ist gut ausgelastet oder kann noch sich jemand melden?
Es kann sich noch jemand melden. Im Moment ist der Rücklauf so mäßig, würde ich sagen. Ist aber auch, glaube ich, einfach, wir haben auch relativ spät gefragt, weil wir auch nicht wussten, ob hier alles fertig ist bis zum ersten Heimspiel und so. Aber ja, gerne zurückmelden. Wir wollen diese Tradition weiterführen. Wie Wolf schon gesagt hat, ist der Tresen hier 100-mal besser, auch zum Verkauf. Und die Küche ist auch besser. Ich würde sagen, man kann hier auch mal kochen. Im Gegensatz zur alten Küche, wo man ja doch eher nur Sachen mal erwärmen konnte, um sie dann an die Fans zu bringen, kann man, und dass eher zu Hause vorbereitet werden musste, ist es ja hier nun möglich, das alles hier zu machen.
Okay, wunderbar. Eine Frage noch. Kein Sonderzug nach, Entschuldigung.
Wie ist das? Ich habe heute gesehen, ihr sucht Verstärkung, habe ich online gelesen. Zwei Leute, wenn ich das richtig sehe. Gibt es dazu was zu sagen?
Ja, wir suchen zwei Leute. nein, Spaß beiseite. Genau, wir suchen, wir haben eine Vollzeitstelle zu vergeben, jetzt neu, und suchen noch eine Aushilfe in Anführungszeichen, eine Teilzeitstelle mit 15 Stunden, gerne Student der Sozialpädagogik oder ähnliches. Genau, wir vergrößern uns. Es gibt zwei Sachen, die sich finanziell ein bisschen geändert haben im Fanladen. Und zwar bezahlt der FC St. Pauli einen Fanbeauftragten, und zwar nicht direkt, wie es beim FC St. Pauli, glaube ich, auch nicht möglich wäre, weil dieser wahrscheinlich einen schweren Stand hätte, sondern ein bisschen über Eck, indem er den Träger des Fanladens, dem Verein Jugend und Sport e.V., Geld für eine Stelle bezahlt, die er dann an den Fanbeauftragten weitergibt, sozusagen. Somit ist der FC St. Pauli nicht weisungsbefugt gegenüber dem Fanbeauftragten, sondern wie früher der Vorstand des Vereins, also des Vereins Jugend und Sport. Das hat sich geändert und die DFL hat ihre Zuschüsse für Fanprojekte, also deutschlandweit, nicht nur hier bei St. Pauli, erhöht im Zuge der Sicherheitsdebatte, die es ja in der letzten Saison lautstark gab, hat wahrscheinlich jeder mitgekriegt. Und natürlich der Druck auch auf den Fußball, der viel Geld verdient, gestiegen ist, sich stärker an solchen Sachen zu beteiligen. Im Nacken sitzt denen natürlich und irgendwann müsst ihr sonst für Polizeieinsätze bezahlen, worauf sie halt die Mittel erhöht haben und die Stadt Hamburg zum Glück mit ihren Mitteln nicht runtergegangen ist, so dass wir dadurch halt diese, ich nenne es mal ein Viertel Stellen, irgendwie schaffen konnten und die dann heute eben, wie du online schnell gelesen hast, ausgeschrieben haben und hoffen auf rege, wie nennt man das, rege Bewerbungen. Wer sich interessiert, kann auf unsere Homepage oder unsere Facebook-Seite ins Forum auf fcstpauli.com, glaube ich. fcstpauli.com.
De funktioniert auch.
Gehen und sich das angucken, ob er oder sie sich da angesprochen fühlt und sich gerne bei uns bewerben.
Und die Geschichte, dass jetzt sozusagen bezahlte oder von den Vereinen bezahlte Fanbeauftragte installiert werden, ist auch eine Sache, die die DFL sozusagen bundesweit oder bei den Erstligisten oder auch bei den Zweitligisten, toll, wir sind Zweitligist, geil, gut, danke, gut geschlussfolgert einsetzt sozusagen, ne? Das ist bei allen Vereinen so.
Genau, das ist auch schon lange so und der FC St. Pauli hatte immer eine Ausnahme, weil es ein wenig schwammig formuliert ist in den Lizenzbedingungen, dass es einen hauptamtlich beschäftigten Fanbeauftragten geben muss. Da steht natürlich nicht drin, dass der hauptamtlich beim FC St. Pauli sein muss, aber bei 35 anderen Profivereinen, das dritte Liga auch Profi, weiß ich nie, also bei 35 anderen Erst- und Zweitligisten ist es dann halt ein Vereinsangestellter. Und dann mussten wir viele Gespräche mit der DFL und dem FC St. Pauli und unserem Verein Jugend und Sport führen, um ihnen dieses Konzept schmackhaft zu machen. Und die DFL hat aber auch ein bisschen Druck ausgeübt und gesagt, der FC St. Pauli muss jetzt auch mal eine Stelle bezahlen. Wie, können wir ja immer noch besprechen, genau. Aber auch andere Vereine, das weiß ich tatsächlich nicht, ob das stimmt oder ob dieses Drohgebärde aufgemacht wurde, würden sich schon beschweren, weil es ein Stück weit Wettbewerbsverzerrung ist, weil der FC St. Pauli sich eben nicht finanziell beteiligt und andere Vereine eben eine volle Stelle bezahlen müssten. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, aber nun gut, das Ergebnis ist gut, finde ich. Auch, dass das so ist, dass es kein Vereinsangestellter ist, ist, glaube ich, hier der Historie auch geschuldet und macht hier Sinn. Vielleicht macht es woanders als Vereinsangestellter Sinn, kann ich nicht beurteilen, will ich nicht beurteilen. Ich glaube, hier macht es Sinn, dass es im Fanladen ansässig ist.
Genau, und da konnte man jetzt lesen, das hat sich personell dahingehend verschoben, dass du das jetzt mit Carsten zusammen machst. Stefan nicht mehr, aber ihr macht das weiterhin mehr oder weniger im Team oder ist das wirklich eine Aufgabenänderung für euch?
Genau, jetzt habe ich nur genickt. Das macht natürlich im Radio überhaupt keinen Sinn, wie ich gerade merke. Genau, es hat sich dahin personell geändert, dass Carsten und ich die offiziellen Fanbeauftragten sind. Also es muss schon Leute benannt werden, die das offiziell sind. Das sind wir beide und Stefan nicht mehr. Stefan ist jetzt der Fanprojektleiter. Viele Leute haben mich schon gefragt, ob der jetzt beim HSV-Fanprojekt arbeitet. Nein, aber auch der Fanladen ist ein Fanprojekt, heißt halt nur ein bisschen anders. Und er ist halt der Leiter des Fanladens, so könnte man es auch sagen. Ist eine neue Stelle, die geschaffen wurde, hat so ein paar Gründe, was sich bei Jugend und Sport geändert hat. Das ist jetzt alles ein bisschen zu langweilig, das zu erzählen. Und es werden sich Aufgabenbereiche ändern, auf jeden Fall, aber das machen wir so im smoothen Übergang. Stefan ist ja nicht weg, der sitzt immer noch schräg gegenüber am Schreibtisch von mir und oder jetzt schräg gegenüber, vorher saß er gegenüber. Ja, das werden wir so irgendwie machen. Elin kommt irgendwann wieder, die ist ja im Moment in Elternzeit, meine Kollegin Elin. Und wenn die wiederkommt, müssen wir halt eh gucken, wer was genau macht. Die will bestimmt Arbeitsbereiche wieder haben, die sie vor ihrer Elternzeit hatte, zu Recht. Und vielleicht auch manches zu Recht nicht mehr machen wollen. Und an Fanbeauftragten bleibt natürlich irgendwie so bleiben natürlich irgendwie so organisatorische Sachen hängen oder das wäre eher Fanbeauftragten-Sache, so Auswärtsfahrten, Organisation und auch den Kontakt zu den Fanbeauftragten der anderen Vereine zu halten, das vor den Spielen abzumachen. Sachen wie Fanutensilienregelung ist so ein traditionell Fanbeauftragten-Ding. Also das werden Carsten und ich jetzt so nach und nach von Stefan übernehmen. Aber wenn Carsten und ich mal zu einem Spiel nicht können, aus weiß ich nicht, was für Gründen, dann kann Stefan das natürlich auch alles machen, so wie wir das vorher auch gemacht haben. Stefan war auch nicht bei, wie viele Spiele waren es? 36 Pflichtspielen letzte Saison. Nee, sind wir in der ersten Runde rausgeflogen.
zweite. Ja, zweite, ne? Mal nicht.
Ja, genau, zweite. Man wundert sich. Also bei 36 Spielen. Und dann haben Carsten, Eli, ich uns auch als Fanbeauftragte gefühlt und das gemacht, obwohl wir es offiziell, ganz offiziell nicht waren.
Wunderbares Stichwort, rausfliegen. Warum gibt es keinen Sonderzug nach Münster? Nur Busse?
Zeitlich du twitterst doof, doch, man kann doch die Bahn immer so antwittern.
Ja, ich würde das dann tun.
Genau, vielleicht antworten sie dann. Auf E-Mail-Anfragen reagieren sie auf jeden Fall sehr. Nee, einsilbig wäre noch zu viel, eine Silbe zu viel. Also sie reagieren einfach gar nicht, auch auf doch Verschärfung des Tones, auch nochmal auf mit Einschalten von Sicherheitsbehörden. Es wird einfach nicht reagiert. Es wurde in einem Vorsaisongespräch, wo noch nicht klar war, wo wir im Pokal spielen, gesagt, dass das wohl sehr schwierig ist, so Entlastungszüge zu stellen, weil die Schienen teilweise die Strecken privatisiert sind und es gar keine Fahrer gibt, die die Strecke kennen, weil die irgendwie so wie noch geschult werden müssen, so oft im Jahr, um diese Strecke fahren zu dürfen. Hörte sich alles irgendwie ein bisschen kompliziert an. Aufgrund dessen gibt es keinen Entlastungszug anscheinend, zumindest Stand jetzt. Ich meine, die Bahn kann einen einsetzen natürlich, aber wir haben angefragt und bis jetzt gibt es einfach keine Antworten. Somit mussten wir jetzt mal auf Busse umsteigen, weil irgendwann müssen wir mal was raushauen. Und ein Sonderzug lohnt sich einfach nicht. Okay. Am Sonntagabend bei der Kürze der Strecke ist es einfach wirtschaftlich, würde das eine Vollkatastrophe.
Okay. Gut. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir dich zum Konzert entlassen?
Ja, vielen Dank, dass ich durfte. Ja, ich kann nur alle Leute einladen, in den neuen Fanladen zu kommen. Kommt, Freitag sind hier 30.000 Leute, kommt bitte nicht alle auf einmal, aber doch alle in den Fanladen. Wir sind jetzt in der Mitte der Gegend gerade, für die, die es noch nicht wissen. Wir haben jetzt auch einen großen Saal, es passen auch mehr Leute in unseren Gesamtkomplex als vorher. Und ja, ich würde mich über regen Zuspruch hier freuen und meine Kollegen natürlich auch.
Wunderbar. Dann dir vielen Dank und Öffnungszeiten sind dieselben geblieben. Vielleicht das noch kurz, wie bisher auch. Dienstag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr.
Genau. Und am Freitag, Spieltag, öffnen wir natürlich auch um 15 Uhr, auch wenn das Spiel kurioserweise um 20.30 Uhr ist. Und wir schließen wie immer an Spielen eine Stunde vor Spiel.
Obwohl ihr doch jetzt 5 Minuten weniger gehen müsst, könntet ihr doch.
Stimmt. Dann schließen wir jetzt 55 Minuten sehr gut vor dem Spiel und haben nach dem Spiel nochmal für anderthalb, zwei Stunden geöffnet. Und wenn ich mich aus der Runde verabschiede, gerne mit einer Frage: Wieso spielen wir in Bochum auch um 20.30 Uhr? Ich verstehe das nicht. Erste Liga spielt doch dann wieder. Ich verstehe das jetzt, weil man zu einer Erstligazeit spielt. Warum auch in Bochum? Kann mir das irgendwer erklären? Meine Überlegung kann ich auch auf den Weg geben. Es ist davor ein Länderspiel und deswegen ist Freitag keine erste Liga.
Genau, ich nicke jetzt auch.
Okay, na gut, dann war es doch nicht so schwer.
Das war in den letzten Jahren auch teilweise schon so. Ich glaube, da waren wir immer nicht gut genug in der Tabelle, um das Topspiel zu sein. Und
aber jetzt in Bochum sind wir dann gut genug in der Tabelle.
Ja, ich meine 102 Punkte, da sind wir an dem Spiel halt auch schon weit vorne. Aber zur Saisonprognose kommen wir ja später noch. Okay, dann vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Viel Spaß noch. Tauschen jetzt hier irgendwie mutig die Mikrofone. Und dann
viel Spaß beim Konzert.
Genau, grüß Stefan, wenn du zu Wort kommst und er nicht wie ein Groupie vorne in der ersten Reihe steht. Frage ich einfach mal in die Runde, wer war denn auch beim Sommerfest und Fanclub-Turnier und möchte da was zu loswerden?
Jetzt muss man, wenn man jetzt sagt, ich war da und will dazu nichts sagen, dann ist das... Ich hätte gerne noch gewusst, wer es gewonnen hat, aber das war jetzt...
Die Skinheads, glaube ich.
Ja, okay. Ja, die Skinheads haben gewonnen. Ich war da. auch den ganzen Tag, das Sommerfest und so, das war für mich mein persönlicher Saisonabschluss, weil ich finde das immer so ganz nett, beim Stadion zu sein, wenn kein Fußball ist und so. Das immer gern angenommen, konnte mich an den Platz wenig gewöhnen. Das war so ein bisschen wie Auswärtsfahren. Man geht in so ein Gitter rein. Also das fand ich nicht cool. Das war wenig offen. Dass es logistisch Sinn gemacht hat und so, kann ich verstehen, aber es fühlte sich ungewohnt an, da so auf dem Medienparkplatz zu sein. Aber es war echt charmant, dass viele sich präsentieren konnten, viele da waren, gute Ideen von den Fanclubs und nebenan das Fanclub-Turnier mit relativ launigen Fanclub-Sprecherräten, die da ihre Durchsagen gemacht haben. Das finde ich ja mal ganz unterhaltsam. Das so zusammenzumachen und so finde ich gut und an den Platz muss ich mich einfach gewöhnen. Ich glaube, ich werde auch alt und konservativ und so. Ich brauche immer 2 Jahre, bis ich irgendwas wieder gut finde. Ich finde ja auch an den Komplex hier muss ich mich, also Komplex ist auch ein blödes Wort, aber an die Gemeinschaft der Institutionen hier in der Gegend gerade muss ich mich auch noch gewöhnen. Ich war ja war Skeptiker, bin es jetzt weniger, aber ja, ich werde echt alt scheinbar.
Also du, Jüngste, du bist der Jüngste in der Runde, oder?
Ja, ich weiß, aber
das stimmt, du darfst ja nicht sprechen, hey.
Aber du sahst Freitag nach dem Spiel schon so aus, als würde es dir gut gehen. Also.
Ja, ich habe auch, wir haben uns hier auch extra so ein bisschen, wir haben hier so vom Fanclub aus so ein bisschen socialized, wir waren nicht drin im Testspiel, waren wir da so ein, einige sind da so Fundamentalisten, die einfach prinzipiell nicht zu Testspielen gehen, das ist so. Und deswegen haben wir uns aber trotzdem am Stadion getroffen, um dann mit großzügig gemixten Cocktails der alten Schule, vielen Dank an dieser Stelle, dass dem Backes den Schnappes, das ist ein geflügeltes Wort geworden. Wir haben uns doch großartig amüsiert und da habe ich auch das erste Mal da bin ich auch so ein bisschen warm geworden in so einer bierseligen Stimmung, Sonnenuntergang und man saß da so, das ging dann schon.
Wie ist das Stadion dann von außen zu hören? Also das ganz nah dran zu sein und sozusagen...
Stimmt, das fühlte sich irgendwie komisch an. Also es ist dann ja auch so, als wäre man auswärts gefahren und darf nicht rein. Also dass man die ganze Zeit da sitzt und dann ist auf einmal Totenstille und man denkt sich, oh Gott, so, jetzt ist irgendwas passiert. Ich habe da deswegen auch leider von den ganzen Differenzen, die es da gab oder Aufreger, die es im Zuge dessen gab, nichts so richtig mitgekriegt. Habe mir das hinterher erzählen lassen müssen und habe deswegen auch so gar keine richtige Meinung zu. Aber man kriegt auf jeden Fall gut was mit. Man kriegt auf jeden Fall mehr vom Stadion mit als im alten Fanladen. Das kann ich so sagen.
Gut, Kunststück. Ich habe mir nur sagen lassen, dass es für die Mannschaften, die auf den Feldstraßeplätzen sehr gespielt haben, sehr skurril aussehen musste, weil als die Bengalos gezündet wurden, stieg der weiße Rauch nach hinten durch die Nordtribünendächer hindurch und die sahen quasi nur das Stadion brennen. Gehört haben werden sie aber auch genug, insbesondere die Böller. Also das werden sie schon irgendwie zusammengekriegt haben. Christoph, ihr hattet, glaube ich, sogar ein Zelt.
Das war so. Dummerweise war ausgerechnet ich bei dem Fanszene-Sommerfest nicht, weil ich schon lange vorher im Dezember zugesagt hatte, ein Benefizspiel unserer Traditionself gegen Altona 93 auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn als Stadionsprecher zu begleiten, was für sich genommen natürlich echt eine schöne Geschichte war. War auch ganz wunderbar da draußen, aber war eben dann an dem Tag nicht so im Zentrum des Geschehens der Fanszene. Als ich dann also endlich hier angedackelt kam, war dann schon alles vorbei. Es war dann sozusagen die Aftershow-Party im Fanladen, konnte ich also noch Bier trinken, lustig schnacken und so weiter. Aber den großartigen Stand von 1910 Museum für den FC St. Pauli e.V. habe ich tatsächlich dann nur auf Fotos gesehen hinterher, weil der schon abgebaut war. Aber unsere Standleute, die das echt großartig gemacht haben an dem Tag, waren wirklich sehr angetan von dem Ganzen. Wir als Museumsverein sind natürlich lange nicht so konservativ wie der Übersteiger und insofern fanden die Leute das ja auch wirklich gut und hatten ja auch einiges an Programm. Also es gab ja die 1988er Fotobude, wo sich dann also jeder, der wollte, im Look der Aufsteiger von vor 25 Jahren fotografieren lassen konnte. Wofür unsere Leute halt extra auch Replikatrikots angefertigt hatten, so dass man also nicht die entsprechenden authentischen Utensilien benutzen musste. Die brauchen wir natürlich dann auch für die Sammlung und wer halt auch selber keins hatte, konnte nochmal angucken, wie ihr ausgesehen Hätte auch Wilco damals fast noch nicht geboren. Weiß gar nicht, hast du dich eigentlich fotografieren lassen hier?
Nee, ich habe mich nicht fotografieren
lassen. Schade, ich dachte, du wärst nur zu feige gewesen, die zur Veröffentlichung freizugeben.
Nee, ich habe mich auch nicht gefunden,
Relativ viele Leute haben das auch nämlich gemacht. Man kann auf Facebook bei uns nochmal nachgucken. Da sind aber wirklich nur Fotos veröffentlicht von Leuten, die explizit auf eine E-Mail geantwortet haben, dass es für sie okay ist. Das gilt natürlich auch für zukünftige Aktionen unseres Vereins, dass wir das auch immer so handhaben werden. Kann ich nur hier allen Leuten, die da mitgeholfen haben, besonders Stefan Priest und Gerd Bitzer, der auch die ganzen Fotos bearbeitet hat, auch noch nur nochmal ganz herzlich Dankeschön sagen. War echt klasse, wurde ja auch bei der Saisoneröffnung nochmal wiederholt und auch da nochmal sehr gut angenommen und brachte uns unter anderem auch die Erkenntnis, wie Stefan Ort mit einer 1988er Ballonmütze und dem 1988er Trikot aussieht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Man könnte fast schon sagen, dieses Foto war Wahlkampf, aber gut. Also er hat sich wirklich gefreut und das Foto sah sehr schwungvoll aus. Also insofern, bei uns sieht jeder gut aus. Selbst ich übrigens, ich habe das auch schon
gesagt. Ja, naja.
Man sagte mir endlich mal nicht so staatstragend. Man könnte fast meinen, ich würde ab und zu lachen. Das ist natürlich nicht richtig. Und das ist ja alles
Geschichtsverfälschung.
Ja, das waren natürlich Stromstöße, die mir da... jetzt habe ich wieder aus dem Nähkästchen. Es gibt ja Sachen, die soll ich ja nicht erzählen, aber unsere Standleute haben natürlich Tricks, wie man selbst den drögesten Vorstand noch irgendwie zum Spaßmacher macht. Und es hat funktioniert, muss ich sagen. Und
geschmeidig übergeleitet.
Ja. Aber Stefan hat jetzt sehr gerne gehört, ja.
Ich meinte mich.
Ah, das eben hast du noch vom Vereinspräsidenten geredet.
Ja, Präsident ist das eine, Vorstand ist das andere. Vorstand.
Gibt es eigentlich Bestrebungen, auch im Millerntor-Stadion Leute zu suchen, die heute noch so aussehen wie 1988?
Das ist eine gute Idee, ja, das stimmt.
Da könnte man mal so in Richtung Kutten denken oder so, weiß nicht. Da gibt's doch bestimmt so...
Freak Brothers meinst du,
oder? Ja, meinst du jetzt von der Kleidung oder von den Gesichtern?
Sowohl als auch, eigentlich von der Kleidung. Also es müsste doch Kundenträger geben, die sagen, ich habe seit 1988 ist dieses Ding weder gewaschen...
noch je ausgezogen
worden. Noch ausgezogen worden. Da müsst ihr euch mal auf die Suche machen, ob
es dann
noch...
Das sind natürlich dann aber auch ein bisschen undankbare Ausstellungsstücke, weil das dann ausgezogen wird, nur damit es ins Museum kommen darf, ist ja dann auch nicht so wahrscheinlich. Aber sollte jemand überlegen, sagen wir mal, dann wäre das vielleicht, also es wäre natürlich eine Riesenehre, dann der Grund zu sein, weil also tatsächlich Fan-Utensilien aus allen Zeiten seit irgendwie 1910 und früher sind natürlich sehr gern gesehen bei uns.
Aber das Gute ist natürlich, wenn die tatsächlich seit 1988 nicht gewaschen wurden, die stehen dann auch, dann müsst ihr sie nicht irgendwo an die Wand nageln, sondern könnt ihr einfach irgendwo in die Ecke stellen und sagen, das ist eine Weste.
Das ist richtig. Also wir rechnen auch damit, dass wir manche Dinge auch als stützende Elemente einbauen, die jetzt architektonisch nicht drin sind. Wir haben ja das Glück, immerhin schon die eine oder andere Wand in der Ausstellungsfläche, die wir gerne haben wollten, drin zu haben. Und hoffen natürlich auch eines Tages den Leuten dann fröhlich zu erzählen, dass sie halt jetzt eigentlich in einer Ausnüchterungszelle oder so ähnlich dann sitzen. Das kann sein. Das ist ja schön, dass die Räume selber dann auch schon Geschichte haben werden, wenn sie denn eines Tages mit einem Museum gefüllt sind.
Wunderbar. Wir haben uns vorher ein kurzes bisschen besprochen und eigentlich waren wir der Meinung, wir werden nicht allzu viel über Fußball reden. Ich glaube, das würde sich auch durch die nächsten Sendungen so ziehen, auch wenn Wolf darüber sehr traurig ist.
Total, das finde ich total blöd.
Aber wir kommen nicht drum rum, ein ganz kleines bisschen über Fußball zu sprechen und dementsprechend, wie war denn so die letzte Saison? Sebastian, möchtest du anfangen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Die letzte Saison sportlich haben ja wahrscheinlich alle irgendwie mitbekommen. Das heißt, es war mit einigen Ausnahmen nicht so ganz befriedigend. Ich habe die weitgehend aber inzwischen verdrängt. Ich weiß noch, dass wir diesen einen Leihspieler hatten, der ganz viele Tore geschossen hat, womit, glaube ich, am Anfang auch nicht so richtig jeder gerechnet hat. Der kam von Bochum, Ginczek.
Daniel Ginczek,
ja. Hatte irgendwie, ich glaube, in der Saison davor für Bochum 2 oder 3 Mal genetzt. Hat hier am Anfang auch nicht richtig viel Zeit gekriegt und dann ganz viele Tore geschossen. Das ist hängen geblieben. Ansonsten ist hängen geblieben, dass ich Teilen meiner Stadionbezugsgruppe im Prinzip die gesamte Rückrunde immer wieder erklärt habe, dass wir nicht absteigen werden und dass wir auch eigentlich nicht in Gefahr kommen werden, abzusteigen, auch wenn wir nur 3 oder 6 oder 9 Punkte vor einem Abstiegsrang sind. Von daher nehme ich die letzte Saison jetzt eigentlich auch eher so als, ist passiert, zwischendurch hat man mal Saisons, wo man ein bisschen weiter unten ist. Und zum Glück sind wir dann ja doch noch 10. geworden, glaube ich. Und ich denke, damit können wir jetzt so im Nachhinein auch leben und müssen wir auch, wir können es eh nicht mehr ändern. Und ich bin eigentlich eher gespannt, was die nächste Saison bringt. Fand es emotional zumindest aufregender, als wenn man konstant auf dem achten Platz ist und es passiert nichts. Und ich gucke gerade rüber zu Mike, der ja vehement gefordert hat, dass wir endlich mal Relegation spielen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber wenn, dann würde ich mir die auch eher nach oben als nach unten wünschen.
Warum will Mike Relegation?
Weil ich das total großartig finde. Ja, ich finde, das sind die Spiele, für die du lebst als Fußballer.
Für die du lebst?
Alles Mike? Oder nichts. Oh, nee. Tod oder Gladiolen.
Nee, Relegation, finde ich, ist so eine künstliche K.O.-Gefühle herausstilisierende Geschichte, dass ich finde Relegation total beschissen.
Ja, echt, also ich habe immer zwei Saisonziele. Das ist einmal die Relegation und zum anderen das DFB-Pokalfinale. Also,
Relegation ist dir egal, in welche Richtung?
Also ich habe jetzt am Ende der letzten Saison tatsächlich gesagt, es wäre schöner, die nach oben zu spielen. Die nach unten in die dritte Liga ist echt eine harte Nummer. Ich hätte aber zum Beispiel in der ersten Liga gar nichts dagegen, wenn wir Relegation nach unten spielen und dann womöglich auch absteigen. Das wäre dann nicht so schlimm. Wäre eine harte Geschichte, gebe ich zu, auch emotional. Aber ich finde, das ist tausendmal schöner als irgendwie,
wie du sagtest, Redakteur zu sein.
Das auch?
Alles ist schöner als Übersteigerredakteur zu sein.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, also die ganzen Hoffenheimer Fans, ne, alle, letzte Saison, dieses Finale am letzten Alter. Spieltag noch irgendwie.
Relegation schön und gut, aber Hoffenheim als Argument ins Feld zu führen, das macht man nicht.
Ganz emotionslos, die Geschichte, die erlebt haben mit diesem letzten Spiel in Dortmund, sich da irgendwie zu retten, dann das Abseitstor in der 94. Minute gegen sich zu kriegen, was der Schiedsrichter erst gibt, dann zurücknimmt und danach diese furchtbare, unbeliebte Truppe aus der Region in der Relegation abzuschießen. Wenn wir das irgendwie auf unsere Verhältnisse übertragen können, oh, wie schön wäre das.
Da muss ich dir recht geben und ich glaube auch, alles oder nichts, Spiele sind großartig, na klar. Und was du eben sagtest, mit, wenn wir aus der ersten Liga gegen den Abstieg Relegation spielen, da ist die Fallhöhe für uns, glaube ich, auch gefühlt nicht so gigantisch. Zweite Liga ist fein. Ich glaube, bei dritter Liga werden hier einige explodiert, in welcher Form auch immer. Von daher.
Ja, wir hätten sie ja gewonnen.
Dann ist Relegation Alter, immer
was
super.
Was für ein mystischer Wünschelroutengänger mit persönlichen Wünschen.
Da war ja dann plötzlich wieder Optimismus.
Oh Mann, aber die besten
wo nimmst
Spiele?
Du denn den her? Warst du irgendwie vorher
ich bin doch immer
Bayern-Fernsehen-Redakteur oder sowas gewesen?
Ja, doch so? Vorhin auch was von 102 Punkten diese Saison.
Also gesagt. Was man als St. Pauli-Fan ja nun eigentlich grundsätzlich relativ schwer entwickelt, ist Urvertrauen darin, dass die Mannschaft das schon rocken
im
wird,
letzten Moment.
In einem wichtigen Spiel, was auch derbe schiefgehen könnte.
Definiere wichtige Spiele. Das sind doch eigentlich immer nur die, wo in der 92. Minute noch der Siegtreffer fiel, nachdem es zur Halbzeit schon 2-0 für die anderen stand. Und das sind die, wenn du aus dem Stadion kommst, die eigentlich die großartigsten aller Spiele sind.
Die sind großartig, das stimmt. Aber darauf vertrauen, dass das hinhaut, das wird bei mir noch 20, 30 Jahre dauern. Auch wenn wir da wirklich in letzter Zeit verdammt oft echt tolle Erlebnisse hatten. Ich sag nur Bruns zum Beispiel, was jetzt für mich auch eines der schönsten Erlebnisse dieser vollkommen schizophrenen Saison war, die also wirklich bipolar war, ganz eindeutig. Also ganz furchtbare Graupenspiele und Highlights, die eigentlich keine waren, aber sich unheimlich großartig angefühlt haben.
Czauner
Kopfballtour, ganz genau. 13-0 gegen den FSV Frankfurt, was ja auch deswegen so extrem wahnsinnig toll war, weil direkt vorher das Spiel gegen Köln halt doch etwas unglücklich verloren wurde und der Schiedsrichter auch schon da eigentlich mitgeholfen hat, die Grundsteinlegung für die Wiedergeburt der Gegengrade quasi.
Ich denke nur gerade aus Regensburg.
Ja, das
ich komme
dir
als Pessimist, meine Lieblingsspiele.
Sowas
würde ich verdrängen.
Sandhausen,
oh Alter, es war so,
also so
unterirdisch.
Hättest du vorher gewusst, dass es so wird, hättest du dir das ja schon vorstellen können und dann den gleichen wohligen Schwindel, den du jetzt vor einer Relegation nach unten suchst, den hättest du dann also erleben können vor der Fahrt nach Regensburg, weil du dir vorher schon hättest sagen können, oh, wird das grauenvoll.
Nee, das war so ein bisschen immer hoffen, so jetzt zeigen sie es, jetzt geht was. Es gibt nur zwei Clubs, die noch schlechter sind.
Nee, man wusste es ja nicht. Ich war davor ja auch ganz optimistisch. Aber hättest du gewusst, wie es in Regensburg wird, dann hättest du dich vorher gegruselt.
Aber ist es nicht so, jetzt mal, das glaubt, glaube ich, jeder Fußballfan von seinem Verein. Aber rechnen wir nicht alle damit, dass wenn wir bei einem Team spielen, das so schlecht spielt, dass schlechter eigentlich nicht mehr geht, wir es toppen? Und zwar in umgekehrter
in Schlechtigkeit,
Richtung.
Ja.
Ja, also als Sandhausen auswärts war mir irgendwie klar, dass das nichts wird, wenn wir irgendwie bei Kaiserslautern auswärts spielen, auch wenn es für die noch um was geht. Rechne ich mit einem tollen Spiel, ob wir das dann gewinnen oder nicht. Aber Sandhausen, Das war klar, dass das grottig wird.
Nee. Und umgekehrt hätten wir die Relegation gegen Osnabrück auch locker gewonnen. Aber egal. Schauen wir mal.
Du beschwörst das, Alter. Du bist schuld, wenn
du dann nicht mehr.
Doch, du willst so doll eine Relegation irgendwie, dass du musst irgendwie vorsichtig sein, weil das ist dann zum 21. Jahr des Übersteigers dann jetzt in der wunderschönen Hochglanz-Drittliga-Ausgabe irgendwie oder so. Das dann. Ich weiß nicht. Also.
Aber ich habe auch geglaubt, wenn wir Relegation spielen gegen Osnabrück, das Ding gewinnen wir. Also, da bin ich bei Mike.
Ich finde grundsätzlich, was Mike Rügemeier angeht, darf man ja nicht Nachnamen nennen oder ist das jetzt
können wir rausschneiden.
Dein, sowas okay. von dein Inkognito kaputt gemacht natürlich. Also der Übersteiger Magazin des positiven Denkens wäre so für euren Relaunch ja. sicherlich unheimlich gut, um die jüngeren Zielgruppen auch zu erreichen.
Das kannst du ja mal auf so einer offenen Redaktionssitzung vorschlagen und dann zeige ich dir mal ein paar schlecht gelaunte ältere Herren. Die das Ding seit Jahren am Leben halten, die haben da ihre ganz eigene Meinung zu positivem Denken, sag ich mal.
Aber du hast gerade Zielgruppen gesagt, das ist ja so ein bisschen Thema Kommerz, ne? Also die HSV-Kollegen lachen sich bestimmt gerade wieder ein.
Ja, das ist natürlich klar. Das letzten Endes denken St. Pauli-Fans ja doch ständig über die Kommerzialisierung nach und egal was wir tun, wir machen es nur dafür, ausschließlich, aber ich habe gerade ein bisschen Angst, dass vielleicht Ironie im Radio nicht ganz so rüberkommt, aber...
Oh, das ist nur bei mir so. Das ist, ich kann das nicht. Es tut mir auch leid, dass ich da zu sehr persönlich werde, weil ich denke immer so, dass so eine bestimmte Kraft auf die sportliche Richtung, dass man die auch verbal schon einleiten kann. Und wenn du sagst, du bist so heiß auf eine Relegation, dann habe ich ein bisschen Schiss davor, dass das jetzt hier so über dieses Medium so weiter rausgebracht wird, dass dann sozusagen auch Relegationsplatz drin sein kann. Ich glaube, dass am Ende der nächsten Saison auch der Relegationsplatz, also dein Wunsch, nach erfüllt oben? Werden kann, nach unten auch.
Diese?
Ja.
Eieiei.
Geil, wir haben beides hier irgendwie Hiob und was ist das Gegenteil von Hiob?
Ja, ich glaube nicht, dass wir die Relegation nach oben spielen, aber egal, da kommen wir gleich noch drauf. Bei mir ist vor allem hängen geblieben, Schulte ist weg. Und das sage ich jetzt mal ganz persönlich, ist bei mir sehr positiv hängen geblieben. Schubert ist auch weg, das ist neutral, da freue ich mich, dass wir mit Fronzek scheinbar jemand vernünftigen Neuen gekriegt haben, aber die Verpflichtung von Azuzi habe ich herbeigesehnt, habe mich sehr gefreut und sehe mich nach einem Jahr und der jetzigen Kaderverstärkung durchaus bestätigt.
Was lief denn mit Schulte bei dir?
Wenig.
Okay.
Also du erinnerst dich vielleicht an das Interview mit Florian Lechner, das wir damals noch geführt haben. Nee, Marcel Eger, Entschuldigung.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja klar, logisch. Das war die Umstände der Vertragsverlängerung. Ja, nein, wie geht man mit Spielern um, die hier auch zu...
Menschliche Führung.
Ja, aber ganz ehrlich, also weiß ich nicht, da finde ich das irgendwie, das finde ich so als... Ja, also das ist das, was ihm ja vorgeworfen wurde, dass so in der ganzen internen Kommunikation jetzt nicht irgendwie als vorsichtiger und kommunikationskompetenter Typ aufgetreten ist. So, das ist ja der Hauptvorwurf sozusagen, der da ist. Und vielleicht sogar dann auch ein bisschen Faulheit oder irgendwie jetzt nicht genug gerissen. Dann gibt's die Aussage irgendwie, dass er gesagt hat, für die finanziellen Möglichkeiten des FC St. Pauli ist ganz klar, dass Leihspieler sozusagen das Ding sind. Also es bringt nichts sozusagen, eigene Spieler viel Geld in die Jugend reinzustecken, weil das kauft der 16-Jährige, wird heutzutage dann vom Konkurrenzverein weggekauft. Und das war einfach so ein Ding, was ihm dann nachher irgendwie, wenn man den Überlieferungen glaubt, sozusagen auch die Entlassungsgründe irgendwie ja, fundamentiert haben. So. Aber ich weiß nicht.
Also da bin ich jetzt natürlich vielleicht beruflich geschädigt. Okay. Ich bin Trainer in der freien Wirtschaft, sprich ich schule Personen und da ist natürlich Kommunikation das A und O. Hm. Und wenn so etwas in so einer Position nicht klappt, finde ich das extremst schade und böse ausformuliert. So viel anderes hatte er nicht, was er hätte reparieren müssen. Hm. Und wenn das dann scheitert, wenn man da immer jemand anderen vorschickt,
mich hat sowieso, also ich hatte nach dieser ganzen Personalposse schon keinen Bock mehr. Da war für mich diese Saison schon gelaufen. Mein Saisonfazit ist auch,
war die noch Pressekonferenz, nie, das war der Knaller irgendwie. Ja,
ich war so richtig abgefuckt. Ich hatte auch die Rückrunde, da hatte ich keinen Bock mehr. Das war für mich also eine Pflichtveranstaltung. Ja. Ich stehe da auf der Gegend gerade, aber es irgendwie, ich habe das auch bis heute nicht geblickt, was da so genau, also lässt sich ja auch wahrscheinlich nicht auflösen. Wahrscheinlich will ich das auch gar nicht so genau wissen. Aber das war schon eine komische Angelegenheit so insgesamt. Ne? Dann wird so kolportiert, der eine hat den Machtkampf gegen den anderen verloren und dann fliegt der andere aber dann doch. Und dann zaubert man da so einen Trainer aus dem Hut von dem, also ich weiß nicht, ich hatte da schon keine Lust mehr. Das war für mich so eine, ich hätte mir zwischendurch ich mir auch gewünscht, dann steig doch einfach ab, die ganze Kacke, aber das, ich war durch mit dem Thema dann und hab auch nicht besonders dann gelitten gegen Ende, weil es mir einfach
am Arsch vorbei.
Ja, genau.
Aber das ist ja eine perfekte Überleitung. Was erwartest du dir denn von der neuen Saison? Denn die handelnden Personen sind ja größtenteils gleich geblieben, zumindest im Kopf.
Wie, die sind größtenteils gleich geblieben?
Im Kopf des Vereins, also sprich Manager, so. Trainer.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube auch, dass Herr Asusi da ordentlich irgendwie Zug reingebracht hat, ohne dass ich da jetzt irgendwelche Insights hätte, aber ich bin schon überrascht, wo dann auf einmal die ganzen Neuzugänge dann doch herkommen und sich auch offensichtlich bereit sind, für uns zu spielen. Ich mache mir ja immer Sorgen, dass sie das blöde Stadion nicht fertig bauen und denke auch immer, ey, bloß kein Geld ausgeben, baut erstmal den blöden Kasten ab, fertig und dann können wir... Aber irgendwie scheint das ja zu klappen. Ich bin sehr... diese Woche freudig erregt, weil es überhaupt wieder losgeht und sehe auch relativ positiv in die Zukunft und rechne, da lege ich mich jetzt fest mit so einem fünften Platz.
Oh, Alter.
Ja.
Geil.
Cool. Der Wetter, das ist so.
Ja, der fünfte Platz ist sensationell, würde ich
sagen. Ich war schon total.
Verliere oft Wetten.
Ich weiß gar nicht, wer gefragt hatte, aber wer sind eure Top 6 Mannschaften der zweiten Liga? Irgendwie auch so eine Facebook-Seite. Trainerwahl war das, ne? Also die Trainer wurden gefragt, wer sind die Top-Aufsteiger? Und da sind wir nicht dabei. Das halte ich für grandiose Darstellung der Inkompetenz der Zweitliga-Trainer, weil ich bin mir absolut sicher, dass wir dabei sind unter den besten 6, aber nicht unter den besten 3.
Wie das kein einziger hat gesagt, St. Pauli, sondern den ersten.
Ja, genau, da tauchen da so Namen auf wie FSV Frankfurt und was weiß ich, irgendwelche Vereine, die kein Mensch kennt.
Also kann ich vielleicht ganz kurz, ich habe das Sport 1 Sonderheft heute durchgeblättert am Kiosk, zu kaufen habe ich mich nicht getraut, wäre es glaube ich auch nicht wert gewesen, aber die haben auch jeweils zu den Vereinen einen Experten geholt, ich glaube für den FC St. Pauli war es Markus Marin, das sagt dann schon alles.
Aber es ist doch schön, dass Peter Neuruhr als Experte vom Markt ist dann.
Ja gut, das mag sein. Die haben auf jeden Fall auch ihre Vereine getippt und es gibt, wenn man diesen Tipps traut, also die haben jeweils einen Tabellenplatz für jeden Verein genannt, dann steigen 6 Vereine auf und es steigt keiner ab. Also wir können uns total entspannt zurücklegen, es kommt keiner in die Abstiegsrelegation. Es gibt glaube ich 5 zweite Plätze oder 4 zweite Plätze, einen ersten und einen dritten. Ganz toll.
Wie schön, so eine Liga, ne?
Ja. Und St. Pauli wird 10.
Nein, komm schon.
Markus Marin.
St. Pauli gesagt. Wird 10.
Da habe ich auch gesagt. Du,
also wirklich,
Markus Marin.
Da muss man doch, also das ist doch...
Da fällt mir die Ahnung. Was macht der eigentlich inzwischen, außer Experte für das Sport1-Magazin?
Keine Ahnung. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt morgen bei Spiegel Online einen Artikel, da werden auch die 6 Top-Vereine der zweiten Liga genannt und da ist St. Pauli dabei.
Na, also das so, Qualitätsjournalismus, Freunde. So sieht
ganz
das nämlich aus.
Geschrieben
haben, Scheiß genau. Auf Kicker, ey, die haben sowieso, das ist auch so
ein Sport1, keine Ahnung.
Ein Start-up aus der Mitte Deutschlands, dieses Kicker.
Also Kriterien sind dann schon aber eher Gefühl und Wellenschlag und irgendwie Kaffeesatz und was man dann noch so alles, ne?
Welche nimmst du denn?
Eindeutig eher Gefühl und Wellenschlag. Also 7. Ich bin da eigentlich mit 7 gar nicht mal so weit weg von Wilco. Ist so mein persönliches Bauchgefühl. Klingt gut, fühlt sich ganz gut an und zwischendurch ist man vielleicht auch mal sogar ein bisschen höher unterwegs. Dann geht's wenigstens nicht so bis auf Platz 17 runter. Das halte ich tatsächlich sogar für unwahrscheinlich. Auch wenn jede Mannschaft, die jetzt so viel Neue dabei hat wie unsere jetzt, natürlich erstmal zusammengepuzzelt werden muss und gegen Beşiktaş das ein oder andere sah, was echt schon toll geklappt hat. Diese Kombination zum 1-0 finde ich also immer noch extrem sagenhaft.
Stimmt.
Echt herrlich anzusehen, aber auch ein paar Sachen, wo man auch dachte, ja, da pfeift es ja doch noch ein bisschen durch die Löcher der Abwehrkette und so weiter. Kannst du aber viel besser beschreiben, Wolf.
Nö, das hast du super gemacht. Also ich habe mich da einfach total auf so eine Abseitsstellung einfokussiert, weil Almeida da nach dem Pass von Fernandes von der linken Seite, wo ich gedacht habe, Mensch, wow, so lang können Pässe sein irgendwie. Von der Linie irgendwie Diagonalpass in den 16er auf den Elfmeterpunkt. Beide Innenverteidiger sahen aus wie ja Statisten, Stangen und Almeida läuft den Punkt an und berührt den gar nicht mehr, aber es war Abseits. Und da war ich, glaube ich, noch so im Kopf mit Abseits beschäftigt, dass ich Boll, der alleine so frei stand, gar nicht ahnen konnte. So, es war cool. War ein cooler Angriff. Ich glaube echt, dass es schwer wird. Gerade weil viele neue sind und weil Abstimmungsprobleme da sind und weil ein Trainer, der noch mit ultra vielen Variablen umgehen muss, sozusagen, eine ganz klares, deutliche Idee haben muss, wer wie was wo spielt sozusagen. Und ich fand, das hat in der letzten Saison sehr, sehr lange gedauert, bis so ein bisschen FSV Frankfurt war so der Zünder irgendwie, als dann wirklich ein Team stand, wo man gesehen hat, was für eine Idee haben die, wie wollen die Fußball spielen und wer ist da. Und das hat lange gebraucht und ich habe Angst. Ich sag mal, Tipp 13 irgendwie, Enttäuschung vorbereiten. Also Start wird schwierig, Start wird sauschwer. Sauschwer, wir haben drei Spiele, drei richtige wegweisende Spiele. Das erste ist das Heimspiel gegen 1860. Das ist so das Spiel, ich finde es immer lustig, wenn du dir so eine Tabelle anguckst am Ende. Und du weißt dann, du hast das erste Spiel verkackt. Und es kann sein, dass in der Saison du nicht über Platz 10 hinauskommst. Das ist letzte Saison, ist uns das passiert. So, jetzt haben wir ein Heimspiel. Heimspiel ist noch wichtiger. Heimnimbus waren etc. Und gleich ein Team, was amtlich irgendwie oben am Türchen klopft. Und dann geht's zum Aufsteiger nach Karlsruhe. Und dann kommt das Pokalspiel in Münster. Das sind drei ganz, ganz, ganz wichtige Spiele. So.
Aber jetzt mal. Okay. Aus einer anderen Perspektive, ich bin zwar auch ein bisschen pessimistisch, was die ersten Spiele angeht, aber gerade das Pokalspiel in Münster ist doch nicht wichtig, das verlieren wir doch eh.
Gut, nehmen wir das in der Kette, solltest du davor vielleicht nicht die Punkte geholt haben, die du haben willst, dann ist das Ding noch ein Kick wieder rein, du verlierst sofort gleich noch einen Wettbewerb, das klingt jetzt fast wie ein Körperteil irgendwie. Aber dann wann kommt denn der erste Sieg? Du kannst ja schon in der Presse ausmalen, vielleicht, was dann kommt. So. Und dann hast du ein Team, wo Spieler eigentlich gerade jetzt rangeführt werden an Positionen. Vielleicht machen wir das mit Buchtmann fest. So. Da wird jetzt gerade gesagt, oh, kann er den spielen lassen, kann er den nicht spielen lassen? Der hat zentral gespielt, der hat gut versucht, Bälle festzumachen. Und du siehst, das ist ein Spieler, der sozusagen wirklich ganz stark von dem positiven Zuspruch lebt. So. Also der jetzt nicht mit dem Selbstvertrauen rumrennt wie hier Jadkowski und sich die Frisur irgendwie da wegföhnt und sagt hier, ich bin das lächelnde, bestaussehendste Spielerpotenzial beim FC St. Pauli, egal, sondern da ist ein Spieler, der sozusagen psychologisch aufgebaut werden soll. Und so, das könnte man aufs ganze Team übertragen und dann hast du eine Situation, die vom Setting her eher, ja,
aber das ist mir nervös macht. Zu was wäre, wenn, und es könnte alles schief gehen und okay. Dann ist es schlimm.
Du willst jetzt Fakten, ne? Du willst
nicht. Nee, gar nicht. Ich glaube zum einen, dass Fronzek dieses Aufbauen ganz gut kann. Das hat letzte Saison meiner Beobachtung nach mit Ginczek wunderbar funktioniert. Der unter Schubert entweder nicht gespielt hat oder schlecht gespielt hat. Und dem Fronzek ja offenbar nicht nur die Spielzeit gegeben hat, sondern auch das Selbstvertrauen oder das Vertrauen vom Trainer, dass er genetzt hat und dass er immer wieder weitergespielt und genetzt hat. Und das in einer Konstellation, wo mit Ebbers, der dann teilweise verletzt war, glaube ich, aber teilweise eben auch nicht, ja schon auch noch ein Stürmer in der Hinterhand war, der zumindest vom Status und von der Erfahrung, glaube ich, eine einfache Wahl gewesen wäre, zu sagen, ich lasse einfach den Ebbers durchspielen, weil irgendwann fängt er sich. Das ist so das eine. Das andere ist, es kann immer nach hinten losgehen, aber ich glaube es einfach auch nicht. Ich glaube, das wird eine schöne Saison.
Liebe Hoffnung.
Na klar.
Und Stürmer. Das müssen wir jetzt zusammenbringen und dann.
1860 die Sache. Liegt uns in den letzten Jahren. Ich glaube, wir haben die letzten drei Spiele in Folge gewonnen oder so.
Vier Spiele, 10 Punkte, genau. Ja.
Die müssen sich auch noch finden. Die haben genau das gleiche Problem, denke ich.
Die haben Rob Friend vorne drin.
Das ist jetzt eine Aussage, die man so stehen lassen kann. Die haben Moritz Volz.
Hinten.
Was auch immer das heißt.
Und Kirai.
Ob der,
das ist die jetzt Jogginghose schön. Jetzt kommt wieder wäre der Optimismus.
Ein super Übergang zu eurem Museum, ne?
Aber die Jogginghose ist bei Regen nass gewesen. Und deswegen konnte er den nicht hochspringen.
Ich glaube. Also, ich bin bei 60 sehr gespannt, was aus dieser ganzen Euphorie, die jetzt der neue Präsident eventuell entfacht hat, werden könnte, der jetzt auch noch A sagt, ich glaube an den Aufstieg und B, und wir bauen das neue Stadion. Also
die haben zum Beispiel
so hier Präsidenten hatten wir ja auch mal.
Genau.
Die haben top, ja, Präsidenten euphorisch, Stadion steht, aber die haben doch einen Top hier
VW, Trikotsponsor.
Think Blue.
Und der Präsident ganz echt? Echt?
Ja, VW. Aus dem Austin Martin oder sowas geht es jetzt Richtung VW.
Aber also, ansonsten ist bei 1860 eigentlich alles in Trümmern, oder?
Also, ich glaube jetzt irgendwie nicht. Also es wirkt jetzt irgendwie so ein bisschen.
Die sind ja öfter als Bielefeld an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Und das muss man erstmal.
Aber andererseits hat der neue Präsident, der die Euphorie entfacht, ich weiß es nicht, in seinem gefühlt zweiten Interview, was ich gelesen habe, schon sinngemäß sowas gesagt wie, wenn es denn sportlich nicht liefe, müsse man auch drüber nachdenken, ob man was ändert. jetzt nicht wörtlich wiedergegeben, aber in die Richtung ging das. Was ich für vor der Saison eine ganz schön taffe Ansage finde, Stichwort Druck auf die Mannschaft. Und ich glaube, da sind wir diese Saison in einer Situation, wo ich zumindest beobachte, dass ganz viel Optimismus verbreitet wird von ganz vielen auch Fans, die sagen, ja, junge Truppe, tolle neue Spieler, lasst uns nach vorne gucken und das wird irgendwie eine schöne Saison und es wird irgendwie, ich sag mal, ein entspannter, einstelliger Tabellenplatz. Und ich glaube, da sind wir in der Position, dass wir, wenn wir die ersten drei Spiele vergeigen sollten, immer noch eher da sind, so, na, guck mal, dass jetzt ein Sieg zustande kommt und nicht so, wir fangen mal an, über den Trainer zu diskutieren.
Ja, klar. Das ist ja klar. Also, dass auch mehr Geduld da ist, sozusagen, als irgendwie letzte Saison oder dass vielleicht größere, ja, schwierige Phasen auch toleranter beobachtet werden, glaube ich schon, ja.
Also ich würde mich auf einen Tabellenplatz 6 durchaus als Tipp.
Endlich mal jemand, der mir da so ein bisschen entgegenkommt
wenigstens. Naja, 5, 7, 6 passt ja.
13. Das klingt viel besser als Relegation. Wieso bin ich jetzt näher dran an Relegation als du?
Ja, ich finde mich aber auch bei der 6 wieder. Also um auch mal eine Zahl zu nennen, 6 ist fein.
Okay. Oh. Wer schießt denn die meisten Tore?
Gute Frage.
St. Pauli-Spieler, Mannschaft oder?
St. Pauli-Spieler, das ist doch hier die Fragen aus dem Block, ne? Jetzt geht's.
Nee, ich habe hier einfach nur die Liste der neuen Spieler, um jetzt Namen vorlesen zu können und lege mich fest, Philipp Ziereis wird es nicht.
Dann würde ich mit Philipp Schauner nachlegen, der es auch nicht wird.
Okay, wir können ja übergehen zu denen, die es werden.
Ehrlich gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer da überhaupt in Frage kommt.
Offensivspieler.
Ja, na, das ist ja. Das ist mir schon klar.
Kannst du sagen, Mohr oder Thorand machen irgendwie jedes zweite Spiel ein Kopfballtor? Dann.
Ach nee, ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei uns ist halt die Mannschaft der Sieger, ne?
Aber Fabian
Boll. Ich bin froh, dass der Verein mich gefragt hat. Ich passe hier gut hin, aber die Mannschaft ist immer der Sieger.
Ich glaube, dass keiner zweistellig treffen wird, aber Christopher Nöte am meisten gefolgt von Fabian Boll.
Ich glaube, Finn Bartels wird der Knipser.
Boll ist bei mir immer bei den Topscorern dabei und ich habe mich jetzt mal zusammengerissen und nicht an 1 getippt, obwohl ich das eigentlich aus einfach Zugewandtheit zu diesem großartigen Spieler eigentlich immer sagen will. Boll, 99 Tore, aber sagen wir mal, Nöte 9, Boller 7 und irgendwie alle so ein bisschen, das ist auch für den Mannschaftskreis ja gut, dass man auch wieder ein bisschen aus dem Mittelfeld geknipst wird und ich glaube, da könnte ich mich drauf einigen.
Finn Bartels, sagst du?
Das war so eine Überlegung vorhin. Ich habe mal Geld gewonnen damit, dass ich bei der WM den deutschen Torschützenkönig getippt habe. Und ich habe gedacht, ach Mensch, und wenn die nur ein Tor oder zwei Tore schießen, dann wird es Thomas Müller irgendwie. Und vielleicht ist der Finn Bartels, wenn einstellige Quoten für die Torschützen rauskommen. Ich glaube, dass tierisch viele Spieler 4, 5, 6 Tore schießen können und werden sozusagen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt so ein Ginczek oder so ein Top-Stürmer-Phänomen geben wird. Sondern dass mit 6, 7, 8, 9 Toren du der Torschützenkönig des FC St. Pauli sein kannst. Und da glaube ich, Finn Bartels macht 9 Hütten und wird damit.
Okay. Ich
sage natürlich Leonard auch haben, dass Team. John Verhoek 29 Tore macht oder so, weil der nun komplett in gar nichts vorkam, was wir bis jetzt gesagt haben, aber so unwahrscheinlicher Torschütze ja irgendwie auch nicht ist. Eigentlich.
Mein Tipp? Verhoek?
Nee, ich bleib bei Nöte und Boy. Okay.
Ich sag Lennart T., weil ich von T. eine ähnliche Erwartung habe wie seinerzeit von Max Kruse. Vielleicht nicht ganz mit der Dimension, aber ich denke, es ist auch eine ähnliche Geschichte. Kam vom Werder, hat eine super Ausbildung genossen, hat im ersten Jahr es nicht ganz so überragend geschafft, genau wie Kruse, und wird jetzt in der zweiten Saison definitiv durchstarten.
Unter neuem Trainer.
Hast du das Spiel denn gesehen, das Besiktas-Spiel? Ja. Hast du da nicht bei T. eine Sache erkannt?
Er hat Schwierigkeiten beim Torabschluss.
Das Timing. Der Stürmer, der sozusagen, wenn er in die heiße Position kommt, wo er sozusagen das schnelle Zuspiel haben muss, weil so viel Zeit hat er nicht, dann wird er ganz langsam, da bleibt er stehen. Dann geht der Ball und er geht 2 Meter vor ihm weg. Er rennt tierische Wege überall hin und dann, wenn sozusagen das Timing, wenn er zünden muss, wenn der Stürmer sozusagen zünden muss und den schnellen Laufweg, die 2, 3 kleinen Schritte macht, die bringt er nicht. Und deswegen, das ist, wenn er das rauskriegt, ist es cool.
Ich kann jetzt ja mal meine Frau zitieren, die den Laufstil von T einfach unfassbar findet, wertneutral, aber sagt, so wie er läuft, und es sieht aus, als wenn er immer auf den Hacken läuft, wird er nie diese Dynamik erreichen. Und das ist vielleicht genau die Sache, die du da meinst.
Ich meine, das ist eher so ein bisschen so ein psychologisches Moment, dass er tierisch viel ackert fürs Team, der hat bestimmt tierische Laufwerte, aber genau in dem Punkt, wo es darauf ankommt, durch 2 schnelle Schritte anzuziehen und sich trauen, in den Raum zu laufen und auch die Zeit anspielbar zu sein, so klein macht, dass der Pass echt exakt kommen muss. Die macht er nicht. Er bleibt immer stehen. Dadurch hat er vielleicht mehr Zeit, aber dadurch ist er immer abgedeckelt. So, und bei Ginczek, ich bin jetzt gleich durch mit meiner, ich finde das total geil, solche Thesen. Ginczek, finde ich, war für mich ein Stürmer, bei dem ich die These geliefert, der ist als Kind schon groß gewesen. Weil du hast ihn in Zweikämpfen gesehen und gegen viel kleinere Verteidiger, wie er da sich nicht traut reinzugehen, wie er seinen Körper nicht einsetzt. Ein Typ, der so einen Körper hat und eigentlich seinen Körper nicht einsetzt, habe ich die These gehabt, der ist als Kind groß gewesen und hat immer Angst gehabt, seine kleinen Mitspieler wegzurempeln und sonst was. Und weiß das, weil ich irgendwie auch Kindertrainer bin. Und da gibt's die Kleinen, die spät wachsen. Das sind die brutalsten Zweikampfspieler und die gehen rein und die stürzen sich in alles rein. Und die schon früh groß sind, die entschuldigen sich bei den anderen. Oh, Achtung, nee, Entschuldigung, so. Und ich glaube, bei T fehlt irgendwie also dieses zündende Moment, dass der sich nicht traut, sozusagen von seinem Mitspieler den Pass zu fordern und dann auch zu sagen, ey, der war scheiße. Oder das war, ich hab gezündet und er fordert nicht. T ist keiner, der fordert. Der muss fordern lernen und richtig Dings und dann bin ich bei dir. Dann gehe ich mit auf T.
Wen wir jetzt noch gar nicht hatten, ist Gregoritsch, der, meine ich, mich zu erinnern, sogar die meisten Tore geschossen hat in der Vorbereitung.
Stimmt.
Sicherlich auch eher als Perspektivspieler geholt. Andererseits holt man einen Leihspieler aus Hoffenheim ja auch nicht, wenn man nicht daran glaubt, dass man ihn auch einsetzt. Meinung? Ich kann mir vorstellen, dass der nach einem Drittel der Saison zündet und die anderen überholt. Was ich jetzt nur in der Flimmerkiste an Spielanlage gesehen habe, ist der nämlich kein ganz schlechter.
Stimmt.
Ist groß, aber wendig und gefühlt zumindest sowohl in der Lage, mit dem Kopf was anzufangen, als auch mit den Beinen. Da könnte auch was kommen.
Das stimmt. Aber das ist auch ein Perspektivspieler und ich finde das geil, dass du sozusagen so nach einem Drittel der Saison ist seine Entwicklungszeit dann schon durch und dann startet er durch. Finde ich eine geile These. Finde ich cool.
Optimistisch, klar.
Finde ich super. Der wird in Österreich auch total hoch gehandelt. Also wir waren da mal auf ein Länderspiel eingeladen und Gregoritsch ist da schon auch als Name irgendwie so als echter als im Nationalmannschaftskreis als kommender Nationalspieler gehandelt worden. So. Also finde ich coole These, finde ich geil. Gregoritsch ist cool. Fußballerisch. Also weiß nicht, wie der ist, aber.
Also ich habe das Testspiel, außer gegen Beşiktaş, habe ich das in Itzehoe bei, wie heißt der Verein, Hohenwestedt oder was war das, gesehen, das 22-0 und da 22-1, Entschuldigung.
Don't mess with Hohenwestedt.
War für mich zum einen Gregoritsch durchaus eine Überraschung, weil er ein hohes Spielverständnis auch mitbringt für das Alter. Da bin ich auch sehr gespannt. Aber es ist halt so, dass du jetzt in den prognostizierten Aufstellungen ist er halt noch nicht in der ersten Elf. So, und da, klar, wenn er nach einem Drittel dann kommt, wäre umso schöner.
Was mir, wo wir gerade bei den Neuzugängen sind, aufgefallen ist oder was mich gewundert hat, ist, dass die alle arschlange Verträge kriegen. Ist das wieder modern oder kommt mir das, war das in, also so 2016 und so?
Ist das nicht auch so ein Ding, was Mike sagte, Schulte ist weg, weil mit dem verbinde ich zumindest die letzten Jahre ganz oft Laien. Da kamen zwischendurch mal welche, die wir gekauft haben oder die einen Vertrag bekommen haben, aber gefühlt zwei Drittel der Neuzugänge in den letzten zwei Schulte-Jahren waren ausgeliehen. Dann kam Azusi letzten Sommer. Ich glaube, den kann man nicht so ganz zählen, den Sommer, weil das irgendwie
ja, Übergangsphase war. Da lag ja irgendwie alles in Trümmern und so.
Und jetzt kommen ganz viele 19-Jährige mit Dreijahresverträgen, was ich persönlich super finde. Wenn die Hälfte von den 19-Jährigen in 3 Jahren im Stamm spielen, bin ich glücklich. Oh. Es sei denn, wir sind danach der erfolglosen Relegation eine Liga weiter unten.
Nee, aber also es kommt nur mir so vor oder kommt euch das auch
nee,
so
nee,
vor?
Nee. Das ist aber das, ich glaube, du hast dich ja gefragt, wo kommen die alle her? Wieso kommen die zu uns? Also ich meine, vielleicht ja, ist es genau. Dann auch eine Komponente, dass du dann sagst, okay, ja. Alles klar, da bietet mir ein Verein auch an und die zeigen mir in dem Konzept, wir wollen was Neues aufbauen. Wir wollen sozusagen
ja, okay,
junge Spieler, die sozusagen in dem erweiterten Kader und der erweiterten Perspektive U-Nationalmannschaft sozusagen gelistet sind. So, das kann man ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt bei den oder zumindest Potenzial in die Richtung haben. So.
Und einstellig zweite Liga in der, werden die denen auch erzählt haben? Wird's auf jeden Fall, ne? Also,
das weiß ich nicht, aber doch, sozusagen, dass das der Plan ist, sozusagen, sich klar ja. Als Top-Team in der zweiten Liga zu etablieren, dass das für deren Karrieresprung das Richtige ist und dass sie deswegen auch das als Argument in einem langen Vertrag irgendwie auch signalisiert bekommen. Andererseits, wenn das gut ausgehandelte Verträge sind, umso besser. Also,
ja.
Dann ist das richtig. Dann nimmst du die Entwicklungszeit eines Spielers im Verein ernst. Dann wird das ernst genommen.
Ja, so. Natürlich. Aber es ist mir wirklich aufgefallen, als ich dann immer dachte, also 2016 und jetzt, soweit konnte ich habe ich in den letzten paar Jahren so verlernt, als Fan so weit zu denken, weil ich mir gar nicht mehr vorstellen konnte, dass die Leute so lange bei uns bleiben.
Das ist auch 3 Jahre. Zeit ist auch hier so ein Thema, glaube ich, gerade. Nee, ne?
Also ich finde, Azuzi macht für mich aus der Distanz betrachtet den gleichen Job, wie er ihn bei Fürth gemacht hat. Er hat auch da immer junge Leute geholt, die keiner auf dem Zettel hatte, zumindest so, wer jetzt nicht super duper Experte war. Und die Mannschaft hat immer oben mitgespielt. Und ich denke, er baut da was ganz Hervorragendes auf. Und ich hoffe, ich habe mit der These dann auch recht.
Den einzigen Spieler, den ich jetzt durch die Frühe der Verpflichtung da auch ein bisschen besser beurteilen kann, ist eigentlich Schadkowski. Als die Verpflichtung durchsickerte oder bekannt gegeben wurde, hatte der bei Bochum, glaube ich, noch nicht so arg viel Spielzeit gekriegt diese Saison. Die Saison davor war, glaube ich, bei Bielefeld ausgeliehen oder so, in der dritten Liga. Und seit diese Verpflichtung bekannt gegeben ist, wurde der immer besser und ist jetzt irgendwie gefühlt zumindest in der Rückrunde auch einer der stärksten auf der Position gewesen. Was zumindest in dem Fall dafür spricht, dass Azuzi da einen guten Riecher hatte. Wenn dieser Riecher sich bei den anderen Spielern so zeigt, umso schöner.
Ja, Nerich und Nöte hat er jahrelang selber betreut. Da finde ich auch, kam ja der schnell der Vorwurf, so wie...
Aber das ist doch wieder krass, ne?
Ja,
Gonta Moa, Schubert, so irgendwie Paderborn, ja. Da sind die alten Recken, die kenne ich aus der Abwehr hinten. Jetzt kommt Nöte, Nerich, das ist so das Pendant sozusagen zu dem wohligen Kontakt der Mittel-20-Jährigen, die man schon lange da ist, liegen wir sicher. Das ist die sichere Bank. Lustig, haben wir die alte Paderborner Innenverteidigung und jetzt kommt ein bisschen Außen- und Zentrumsturm
aus. Ich finde das aber ganz normal, weil auch in der normalen Wirtschaft du ja Leute, die halt in die Firma holst, die du kennst, wo du weißt, die sind gut. Ich meine, warum soll er Leute holen, die vielleicht genauso gut sind, die er nicht kennt, wo er nicht weiß, dass es passt? Also ich finde das völlig okay und die Paderbornisierung, die da vorgeworfen wurde, konnte ich auch schon nicht nachvollziehen.
Man nimmt halt sein Telefonbuch mit, wenn man den Job wechselt, das ist ja so.
Schöner Satz, ja. Ne? Aber Schadkowski glaube ich auch, das ist der Knallertransfer, den so lange verpflichtet zu haben, so früh, dass er dann zu uns kam. Ich glaube, nach der Saison, wenn man da verhandelt hätte, hätte man ihn nicht mehr bekommen. Das glaube ich auch.
Goretzka, sein Motor in Bochum, von dem er auch echt arg mit profitiert hat.
Ja.
Ich bin wieder so scheiße kritisch. Ne? Jetzt spreche ich schon wieder zentrales Mittelfeld an, Doppel-6 irgendwie.
Ja, du musst deinen 13. Platz ja irgendwie rechtfertigen.
Nee, ich will den auf keinen Fall. Also ich freue mich über alle. Ich freue mich über Platz 6 und 5 und 7 gab es auch? Nee.
Ja, 7. Doch, 7 gab es.
7, das stimmt. Das war der leichte kritische.
Mittlerweile habe ich mir, glaube ich, kommunikativ rausgeschossen, weil ich ein bisschen an dem Kopfhörer gerüttelt habe. Aber gut, ja doch, ich höre mich jetzt noch. Doch,
wir hören dich auch.
Ja, alles gut. Okay, dann haben wir die Erwartung. Sebastian, du hast auch 6 gesagt, ne?
Haben
wir
also auch 6 gesagt.
5, 6, 6, 7 und 13. Wir werden das am Ende der Saison dann kontrollieren.
Ich bin immer pessimistisch. Also.
Was ist die Quersumme jetzt?
Irgendwas bei 8. Denke ich.
8.
Schau mal. Ja, dann haben wir den leidigen Fußballpart auch, glaube ich, so ziemlich durchgeackert. Tipp für Freitag müssen wir, glaube ich, nicht abgeben. Das werden wir ja alle sehen. Und wir wissen auch gar nicht, ob die Sendung rechtzeitig ausgestrahlt wird. Also, schauen
wir mal. Oh, geiles Spiel gestern. Knallerspiel gegen 1860, alter Schwede.
Ja, kommen wir zu den Themen, die auch medial in den letzten Tagen den Verein bestimmt haben. Nämlich zum einen die großartige Malerei auf der Gegengerade.
Kunstwerk. Die Sixtinische Kapelle des Fußballs. Ich meine, man muss ja den Kommentatoren auch irgendwas in ihr Blog schreiben und wenn sie drunter bleiben, bin ich ehrlich gesagt wirklich enttäuscht. Das ist nicht ironisch. Ich finde das richtig geil.
Ja. Ich habe ja nur Fotos gesehen, aber die sind großartig. Ich bin unglaublich neugierig auf Freitag. Ich bin begeistert, was da passiert ist. Coolste Gegengerade jedes Stadions, das ich bisher von ihm gesehen habe, gefühlt zumindest.
Echt, wenn man denkt, wie viel scheiß Garagen man schon abgeklappert hat in seinem Leben, ne? In irgendwo. Dann muss man sagen, das ist echt ein scheiß geiles Ding geworden. Da, wer auch immer das organisiert hat, vielen Dank dafür. Also, ich war selber nicht dabei, weil ich hatte Schnauze voll und so, ich weiß. Das ist echt großartig.
Es sieht super aus, es macht unheimlich was her, die Motive sind so großartig, dass man sie nicht hätte besser ausdenken können. Und dann ist es halt umso fragwürdiger, dass Vereine wie Gladbach da seit Jahren Betonwüsten haben, ohne was zu machen.
Ja, da frage ich mich dann auch immer, wenn, weiß ich nicht, ey,
die Architekten,
schau ins Land Arena in Duisburg, weißt du, und oh, da kriege ich echt zu viel, wenn du da hinkommst, hast du ja auch schon keinen Bock mehr dazu bleiben.
Ich finde, Gladbach ist mein Lieblingsstadion mit Sichtbeton und das hat irgendwie so ein, das ist,
ich finde das geil, vielleicht, weil es immer warm war, weil es immer warm war und sozusagen dann die Kalk, der Strand strahlt dann noch im Beton, egal.
Aber ganz ehrlich, wo wir hier unter uns sind, die anderen haben doch auch Fans. Ich finde die Idee, Fans ihre Kurve anmalen zu lassen, eigentlich nicht so fernliegend.
Das, eben.
Das ist total naheliegend. Du hast eine Garage da stehen, die sieht nach Beton aus. Jeder weiß, das sieht scheiße aus. Entschuldigung, Gladbach.
Ja, ist okay.
Und
hier sah es wirklich.
Ob nicht man so nun, aus. Ich sag mal, die kreative Vielfalt, die jetzt hier in der Gegend gerade offenbar geplatzt ist und die ja auch irgendwie zu unserem Verein oder zumindest zu dem Klischee von dem Verein passt, irgendwie auslebt, oder ob man einfach sagt, okay, hier habt ihr ein bisschen grüne, schwarze und weiße Farbe, macht bunt, aber warum wird das nirgendwo anders gemacht?
Das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, aber ich finde es auch schön, dass es hier zuerst gemacht hat, sehr konsequent und auch passend. Du brauchst natürlich aber auch zwei Seiten, die da auch perfekt zusammenkommen müssen. Zum einen brauchst du eine Fanszene, die halt über viele, viele Jahre so einen Sinn des Selbermachens und so weiter kultiviert und durchgezogen hat. Und zum anderen ist es aber auch nicht selbstverständlich, dass du dann auch in der Geschäftsstelle Leute hast, die da nicht auf einmal irgendwie einknicken und sagen, nee, kein Fußball, den Faschisten wird bei uns im Stadion nicht aufgemalt. Man nimmt das leicht mal als selbstverständlich hin, weil das der FC St. Pauli ist, dass das da auch hingemalt werden darf. Und es ist toll, dass es sich so organisch anfühlt. Ich wollte nur mal sagen, ganz so selbstverständlich ist es auch wieder nicht, dass das dann eben auch auf der geschäftlichen Seite mitgetragen ist und dass es durchsetzbar ist.
Gegenrede, die Millerntor-Gallery sozusagen, die schon auch ein bisschen über Viva Con Agua etabliert ist, ist teilweise auch direkt Bilder auf die Wand gemalt sozusagen. Dadurch ist sozusagen schon auch eine Akzeptanz da, oder dadurch ist auch eine bestimmte Qualität da, von was kann man eigentlich auf die Wand malen.
Stimmt, das ist aber keine Gegenrede, sondern ergänzt okay. Das doch nicht ganz genau.
Ja gut, okay, ich will doch gar nicht
in keiner Weise okay. Uneins. Also
okay. Und dann ist das Ding noch, dass sozusagen, wenn du Rebelzer und sozusagen außen, also du hast Street Art sozusagen, die du aus dem Viertel, das Stadion ist im Viertel, ranholst und auf die Klinkerwände bringst. Wie weit ist es dann noch weg, sozusagen zu sagen, okay, komm Leute, wir können hier auch irgendwie sozusagen riesige Flächen von Fans anmalen lassen, und weil wir vertrauen, da sind Leute dabei, die grafisch gut sind, die das können, etc. Und ich habe jetzt nicht viele Sachen gesehen, ich habe immer nur sehr gute Sachen gesehen, das wäre jetzt auch geil, also wenn ich jetzt dieses Fanladen-Ding angucke, wie das gemalt ist mit Schrift, das kann man anders machen, ist egal, aber dafür ist der Fanladen, das ist gut. Also ich glaube, das ist ziemlich organisch klar, dass das so funktioniert und dass gar nicht so eine herausragende Toleranz auf der Geschäftsstelle da sein muss, weil sozusagen über Millerntor Gallery und ja, die Erfahrung da sozusagen.
Ja, Moment, aber du beziehst dich halt in deiner Argumentation einfach auf das St. Pauli-Kosmos, da ergibt sich das organisch, okay. Und ich finde es ja auch toll, dass es sich so organisch anfühlt. Okay. Siehst du das im Fußballkosmos in Deutschland sozusagen, fällst du halt um vor wilder Begeisterung, dass da tatsächlich endlich mal ein Stadion ist und da steht riesengroß kein Fußball den Faschisten.
Okay.
Wenn du jetzt DFB-Funktionär wärst, ist das wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn da irgendwie ein UFO im Stadion landet, dass da allen ernst ist und wie, und das kann man jetzt nicht ausschalten, falls sie sich das wieder anders überlegen sollten oder so.
Soll ich was sagen? Es ist die kameraferne Perspektive. Gegengerade ist der Standpunkt der Kameras, da wird auf keinem Fernsehbeitrag ist kein Fußball den Faschisten zu sehen, das ist die Sache, da kannst du aufhängen, was du willst. Wenn das auf der anderen Seite wäre, weiß ich nicht genau, ob da eine andere Qualität der Diskussion sozusagen das begleitet hätte.
Nee? Glaube ich überhaupt
nicht. Ehrlich gesagt, da bin ich doch optimistischer. Ja. Ich glaube, das wäre auch auf der anderen Seite möglich gewesen, wenn die Gesetze den Fall, die Tribünen wären halt getauscht gewesen. Übrigens habe ich das Gefühl, dass wir beim Reden über Stadionbemalung die Süd ein bisschen außen vor gelassen haben, weil die Bemalung ist ja auch schon nicht die allerschlechteste.
Das stimmt.
Ja. Das stimmt, ja. Ich fand auf jeden Fall die Diskussionen, die dann natürlich im Internet hochkamen, teilweise erschreckend. Also gerade bei Kein Fußball den Faschisten gab es auf der offiziellen Facebook-Seite des Vereins unfassbare Ausfälle.
Das ist wirklich, der Bodensatz des Internets,
Und mit den Leuten stehen wir im Stadion.
Ja, das hoffe ich ja, dass es tatsächlich nicht so ist. Also ich glaube mit einigen schon, aber ich glaube auch, da das die offizielle Seite des Vereins ist, der folgen ja keine Ahnung wie viele Leute. Da werden sicherlich auch Leute sein, die das Millerntor noch nie von innen gesehen haben.
321.000
oder hoffentlich so. Es auch nie tun, höchstens im Gästeblock. Also von daher glaube ich noch nicht mal, dass es unsere Leute waren, aber wahrscheinlich auch. Und da habe ich mich teilweise schon sehr fremd geschämt.
Ist halt Fußball, ne?
Ist halt also Internet. Das ist jetzt
wieder die...
Ja,
die
stimmt, ja.
Das ist halt dann die große Fußballgemeinde, wo dann doch irgendwie ja vielleicht doch ein bisschen mehr Positionen bei uns irgendwie existieren oder auch deutlich ausgesprochen wurden und ausgesprochen werden konnten.
Ja. So. Ist insgesamt gesehen ja nun wirklich bei vielen Vereinen wäre noch viel mehr in der Richtung, findest du das nicht ein bisschen arg politisch? Das waren ja so die Mittel, die mittelbeschissenen Äußerungen sozusagen gingen ja in die Richtung. Finde ich das nicht? Ich finde es ja eigentlich auch okay, aber ich finde das ein bisschen politisch. Warum steht da nicht irgendwie You Never Walk Alone? Dann gibt die Mannschaft mehr Gas, was natürlich in jeder Hinsicht totaler...
Stringent argumentiert.
Ja, irgendwer war schlagfertig genug, dann zu sagen, meinst du nicht, dann könnte man eigentlich auch LED-Laufbänder installieren, wo dann solche Botschaften laufen, wenn das der Mannschaft was bringt. Und ich glaube, da hat auch der Verfasser selber dann das möglicherweise eingesehen, dass das nicht die beste Idee ist, die Mannschaft über zu lesende Sprüche an Stadionwänden zu erfolgreichen Torabschlüssen zu bringen. Aber
ich glaube, weißt du was eine Schwierigkeit ist? Ich glaube, dass ganz viele Leute sozusagen, die ein bisschen älter sind, sozusagen auch eine Kultur von Übersteigerung von so einer bestimmten grafischen oder irgendwie martialischen oder übersteigerten Geschichte nicht verstehen. Sozusagen. Also das, oh Gott, scheiße, jetzt komme ich hier aufs ganz böse Glatteis oder so. Ich versuch's mal.
Soll ich mit der Verschwörungstheorie über den DFB dazwischen hauen?
Nee, Verschwörungstheorie DFB ist nicht.
Nee, da kommt noch was, weil ich glaube nämlich, eines Tages könnte der Moment kommen, wo dann vielleicht irgendwas. Was Sicherheitsrelevantes passiert, wo dann irgendein Offizieller von irgendeinem Fußballverband, den ich jetzt nicht nochmal nenne, es kann ja auch einen anderen geben, was weiß ich was, dann sagt, ihr müsst euch ja auch nicht wundern, wenn ihr die Leute so provoziert.
Ach so, du meinst...
Zeitungsschlagzeilen der Zukunft, die ich mir vorstellen kann. Es ist und genau weil die Fußballwelt sich so auch durch, finde ich persönlich, zu lange Toleranz für rechte Parolen in Stadien, ganz klar, auch von weit oben, vom DFB und so weiter, also in diese Richtung so ein bisschen gekippt ist, ist sowas vorstellbar und gleichzeitig ist es so wichtig, dass in unserem Stadion, da wo es steht, das, was da steht.
Schönes Schlusswort zu dem Thema, finde ich. Aber wir sind gerade dabei, den Verein zu loben und wir können das gleich noch eine Spur weitermachen, nämlich wer heute Morgen beim Morgencafé das Morgenmagazin in der ARD angeschaut hat, der hat das gesehen, was die letzten Tage auch schon publik wurde, nämlich eine Fahne, die wir gehisst haben, die Regenbogenfahne. Hat es jemand gesehen? Sebastian hat es, glaube ich.
Ja, ich habe es gesehen. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich weiß, dass von rechts gleich so ein bisschen Widerspruch kommt.
Quatsch, ich sehe gerade, dass dein Mikrofon ein bisschen zu weit unten ist.
Also ich kann es ein bisschen weiter hochdrehen.
Widerspruch kommt nicht. Ich bin nicht nur auf Widerspruch geeicht. Ich bin total bunt und tolerant.
Ich finde es eine nette Aktion. Wir hatten in der Vorbesprechung kurz drüber diskutiert, ob das nicht ein bisschen der einfache Weg ist, da jetzt eine Fahne hinzuhängen und dass das inzwischen... soweit Mainstream sei, dass das irgendwie ja auch gar nicht mehr Aufwand beim Verein erfordern würde, das zu tun. Ich bin mir nicht sicher, ob es Aufwand beim Verein erfordert, außer wir hängen da eine Fahne hin und wir entscheiden das jetzt. Ich finde es trotzdem gut und es ist einfach vielleicht ein kleiner weiterer Schritt, um da irgendwie ein bisschen mehr Normalität reinzubringen, genauso wie bestimmte Motive der Bemalung dagegen gerade ja auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ich finde die Fahnen nicht mal hübsch, das ist jetzt so ein bisschen persönliche Ästhetik, aber darum geht's gerade ja auch gar nicht. Es ist einfach nur nochmal ein weiterer Reminder, eine weitere Ecke, wo man drüber nachdenken kann, dass das dazugehört und dass Homosexuelle bei uns zumindest willkommen sind oder zumindest bei uns willkommen sind, so rum vielleicht eher, und dass das hier kein Thema sein sollte. Ich gehe davon aus, dass es für einige im Stadion leider immer noch ein Thema sein wird, aber was willst du da als Verein machen?
Ich würde da dann aber auch nochmal eben eine gehörige Dosis Euphorie, was diese Geste angeht, reinbringen, weil ich leider mir sicher bin, dass es immer noch genug Leute in Deutschland gibt, die sich regelrecht provoziert fühlen dadurch, dass ein Fußballverein allen Ernstes eine Regenbogenflagge auf seinem Stadion hisst. Und genau solange das eben so ist, ist das wahnsinnig wichtig. Ich glaube, dass man als St. Pauli-Fan, dadurch, dass man sich doch immer oft innerhalb von Gleichgesinnten halt unterhält, lebt man manchmal auch in so einer Art fortschrittlicher Blase, Toleranzblase, was auch immer. Also da kriegt man doch manches nicht so mit und halt hier auch wiederum über manchen Facebook-Kommentar dann halt vielleicht sagt, ja, also das ist jetzt aber doch ein bisschen viel, irgendwie küssende Männer auf einer Stadionwand, um Gottes Willen, woraufhin auch da dann immer auch schön zu sehen war, wie schnell, wie viele Kommentatoren dann mit schlichten, einfachen Argumenten wie, ach so, also wenn da jetzt ein Mann und eine Frau sich küssen würden, wäre das dann irgendwie kein Problem für dich oder was? Damit war die Diskussion dann relativ schnell beendet. ich habe dann nicht mehr weitergelesen, ob der das dann allen Ernstes auch noch sich entblödet hat zu antworten.
Kann das wie auch immer. Überhaupt nicht lesen.
Die vieles, was uns hier selbstverständlich erscheint, ist schon irgendwie ein, zwei Fußballstadien weiter irgendwie revolutionär. Ist immer noch so. Ich glaube, dass man da als St. Pauli-Fan immer wieder leicht vergisst, wie toll das ist, was wir hier eigentlich haben.
Ja, das ist auch ein symbolischer Akt sozusagen auf so eine eher konservative Geschichte wie ein Fahnenmast, an dem so Hoheitsmarkierungen angebracht sind, sozusagen zu sagen, hey, das ist jetzt hier die Hoheitsmarkierung der Toleranz, die hier weht. Und das ist, ich finde das auch okay. Also es ist ein symbolischer Akt und der ist auch durchaus, ja.
Und es ist die einzige Fahne, die an unserem Stadion draußen hängt, die heil ist.
Die noch nicht vom Wind zernagt ist. Habe ich tatsächlich sogar vor ganz kurzem eine E-Mail auch geschrieben, weil wir als Museumsverein 1910
ihr wollt e.V. die alten Lappen haben, oder was davon?
Ja, ich meine allen Ernstes, die St. Pauli-Fahne, ich finde die übrigens cool, so zerfetzt, wie sie ist, weil sie wurde ja jetzt nicht irgendwie so zusammengeschnitten, sondern die ist so zerfetzt, weil sie da seit 2008 weht. Das ist einfach nur der Wind und die Gezeiten haben sie zu dem gemacht, was da oben weht, und dass die bloß nicht weggeschmissen wird. Wer immer da jetzt zuhört, also wer immer sie eines Tages abnimmt, legt sie schön für uns zurück, und das Ding ist wirklich für unsere Sammlung im Museum interessant.
Die hätte man ja gleich mitbringen können, als man die andere gehisst hat. Da hätte ja mal einer mitdenken können, das wäre jetzt ja nur ein Gang gewesen.
Ja, aber vielleicht ist ja dieses Zerfetzte ist ja irgendwie auf seine Art und Weise auch cool. Ich weiß auch überhaupt nicht, wann wer findet, die ist jetzt zu zerfetzt oder so.
Ist doch zur Hälfte schon, das Wappen, ist das schon angenagt? So?
Nee, es ist schon angenagt, ganz, ne? Leicht ist ein wenig angenagt, ja. Aber es ist eben auch schon wieder so ein bisschen, es könnte fast Designer angenagt sein, wenn man nicht wüsste, dass es das eben nicht ist. Ja.
Wer ist denn Beflaggungsbeauftragter in der Geschäftsstelle? Gibt's da?
Thorsten Vierkant, mit Sicherheit.
Ah ja,
stimmt. Können wir uns ja melden. Und also wir werden den Beitrag aus dem Morgenmagazin auf jeden Fall verlinken. Ja. Vielleicht der Vollständigkeit halber, die Viva Con Aqua Fahne weht da auch noch. Und ich denke, das ist schon sehr schönes und starkes Zeichen.
Die wollen wir übrigens in zerfetzt auch gerne haben fürs Museum, sofern Viva Con Aqua die nicht für sich selber dann irgendwie haben will. Also generell übrigens, wenn jemand irgendwas hat, wo er nicht sicher ist, ob das mal museal interessant sein könnte. Wir bauen ja nicht ein Museum und lassen das Ding dann verstauben. Wir machen auch ganz, ganz viele Sonderausstellungen. Das heißt, das Museum und das Museum selber wird sich auch verändern. Das heißt, gerade Sammlerstücke wie bemalte Bettlaken mit Parolen von 1980, 90, sonst was, wenn ihr die zufällig nochmal finden solltet, das ist tatsächlich interessant. Also wir suchen hier nicht nur irgendwie den Derby-Siegerschuh von Bénédicte Pliquet oder solche Ikonen nebenbei, den wird er dem Museum zur Verfügung stellen.
Ich glaube, ich spende eine Sache.
Benes Eckfahnen HSV-Schuh wird im FC St. Pauli-Museum ausgestellt.
Ich spendiere den Mantel, mit dem ich damals Nascimento vor dem Erfrierungstod gerettet habe, sozusagen. Weil das waren diese langen Kappermäntel. Erinnerst du dich noch an der Bundesliga-Saison?
Sikorita als
Sponsor irgendwie.
Stimmt, sozusagen. Wir hatten uns darüber sogar schon mal.
Genau, gut. Und da gibt es so ein richtig tierisch langes Ding irgendwie. Und am Ende der Spielzeiten konnte man dann die abgelegten Klamotten kaufen. Und ich habe gesagt, dieser Kappermantel, der ist mir auch viel zu groß, den will ich haben. Und Nascimento war, als er hier gerade verpflichtet war im Winter, stand so in seinem dünnen Trainingsanzug bei, glaube ich, Schneeregen minus gefühlten 12 Grad, es waren glaube ich minus 3 oder so, stand da so schnatternd mit Gänsehaut bis zum Hals irgendwie, und dann habe ich gesagt, ey, do you know Bubke? No, ja, das ist dein Zeugwart, sag dir mal, dass er dir was zum Anziehen gibt. Na gut, Geschichten aus der Vorzeit.
Aber was für eine Überleitung, nach anderthalb Stunden kommen wir auch schon zum letzten Thema. Christoph, was kann man Tolles tun für das Museum, außer Mitglied zu werden?
Und Sachen zu spenden.
Naja gut, also sind hier überhaupt schon alle Mitglied? Hände hoch mal.
Ich nicht.
Boah, ich auch nicht. Ich habe dummerweise echt.
Wenn das hier nicht Radio wäre, ihr würdet euch so schämen, ne?
Quatsch, überhaupt nicht.
Ich verteile hier jetzt mal hier. Ich halte jetzt hier meinen Mitgliedsantrag ins Mikrofon und verteile die jetzt.
Ich habe einen zu Hause ausgefüllt.
Als allererstes natürlich ans Rautenradio. Übrigens,
der gibt das gleich weiter.
Es ist ohne Witz das HSV-Museum sehr kooperativ und die haben nun wirklich schon Erfahrung und da kann man auch mal Danke sagen.
Ich habe einen zu Hause ausgefüllt. Ich muss den nur.
Ich glaube, das hatten wir vor 3 oder 4 Wochen schon mal, diese Unterhaltung. Wir saßen bei der Currywurst in der kleinen Pause. Du gucktest mich flehend an und batest mich, dir zu verzeihen. Und ich habe dir verziehen und ich habe diesen Antrag immer noch nicht gesehen.
Okay. Ich bin heute AFM-Mitglied
zu meiner
geworden.
Linken, und ich habe immer welche dabei.
Wir können auch die kleine Pause.
Wie viele Freunde habt ihr, um diese Scharte auszuweiten, auszuwetschen?
Scharte ausweiten.
Nein, ihr sollt eure Freunde nicht ausweiden, ihr sollt sie lediglich unter Zuhilfenahme von größter Eloquenz
Ich habe keine Freunde. Und
farbigen Visionen der herrlichen Zukunft dazu bringen, Mitglied zu werden. Also, ja. Mitglied bei 1910 e.V. zu werden, kostet 24 Euro im Jahr. Man darf freiwillig auch mehr geben, aber es sind gerade mal 2 Euro im Monat. Und da es uns nicht nur um das Geld geht, was tatsächlich sehr hilfreich ist beim Aufbau der Sammlung und bei allem, was wir sonst so veranstalten, die Ausstellung, die wir jetzt schon machen, sondern da auch die Zahl der Mitglieder eines solchen Vereins enorm hilfreich ist, um nach außen zu kommunizieren, dass wirklich viele Leute dieses Museum wollen, kann ich nur sagen, falls ihr, liebe Hörer, gerade überlegt, soll ich das echt machen, noch so ein Verein, ich mache das schon so viel, wäre schon ziemlich klasse. Also ich meine, ich sehe natürlich...
Nicht, ich habe doch gehört, dass, wenn du da Mitglied wirst, dass es verpflichtend ist, dass du auf die Jahreshauptversammlung kommst, oder nicht?
Nein, aber da du das Thema gerade ansprichst, wir sind tatsächlich sehr basisdemokratisch. Wer bei uns eintritt, hat auch Stimmrecht bei der Jahreshauptversammlung. Das heißt also, irgendwelche schwafelnden Vorstände dieses Vereins können dann ganz leicht auch schon mal abgesetzt werden, falls sie irgendwie zu doofes Zeug reden.
Gibt es eigentlich auch einen Aufsichtsrat?
Nein, Aufsichtsrat haben wir nicht. Es gibt satzungsmäßig die Möglichkeit der Einrichtung eines Beirates, den bislang noch nicht, aber jedenfalls, man hat Stimmrecht und man hat auch, das werden wir zunehmend häufiger jetzt auch machen, weitere Vorteile davon. Also beispielsweise Veranstaltungen, zu denen man dann eingeladen wird, von denen man sonst nichts weiß, oder was ganz herrlich war, also zum Beispiel eine hatten wir gerade hier, unser erstes gemeinsames Begehen der, wie wir ja hoffen, zukünftigen Ausstellungsfläche. Das war wirklich eine tolle Sache, wo man gesehen hat, das ist wirklich eine gute Fläche. Da kann man wirklich viel draus machen. Wir hoffen sehr, dass das Präsidium und die Stadt Hamburg sich da einig werden. Da wird eben noch weiter verhandelt. Der Optimismus ist allenthalben groß und man ist sich da, glaube ich, auch schon sehr, sehr nahe. Wird toll und als Mitglied kriegt man das mit. War dir da? Wilko ja, war da, nur weil ich ihm in der Hoffnung, dass er vielleicht da Mitglied wird, vorher Bescheid gegeben
Achtung,
habe.
Achtung, Leute, ja. Da rennt so ein Typ rum, der hat 1910 e.V. auf dem T-Shirt stehen. Und
Nein, ja, das ist halt richtig. Super. Ich habe das natürlich richtig. Auch extra das angezogen, weil ich hier im Radio bin. Die 1910 e.V. T-Shirts gibt es auf unserem Infostand übrigens zu kaufen, den es jetzt am Freitag auch vorm Münchenspiel wieder geben wird. Man kann also Mitglied werden, man kann T-Shirts kaufen, man kann Aufkleber gegen Spende auch bekommen bei uns am Infostand, die man überall hinkleben kann, auf das die Leute an 1910 e.V. Erinnern. Man kann aber auch helfen mit Kontakten, Sachleistungen und auch natürlich Spenden für unser Archiv, denn das wird ja schon aufgebaut. Also wir reden auch immer manchmal zu viel von Museum und zu wenig von Archiv, denn das fehlt ja auch. Und das gibt unheimlich viele Ebenen, wo das uns beispielsweise, Michael Pahl und mir, als wir am Jubiläumsbuch gearbeitet haben, echt gefehlt hat. Und wir hoffen, dass dann zukünftige Historiker, die halt zu dem Verein arbeiten wollen, oder auch Studenten, wie auch immer, Fans, die einfach Interesse haben, dann da arbeiten können. Da werden wir auch mit, beziehungsweise arbeiten wir jetzt schon auch zusammen mit Fanräume, so dass wir jetzt nicht beide gleichzeitig dasselbe aufbauen wollen, sondern die Idee ist zum Beispiel, dass du halt dann bei Fanräume in einem digitalen Archiv, wo unter anderem natürlich auch sämtliche Übersteiger Ausgaben seit Mose die 10 Gebote einmeißelte, wird es dort zu recherchieren geben. Also Fanzine-Bibliotheken und Bibliothek, digitales Archiv ist halt einfach schon mal toll. Winziger Bestandteil von so einem Archiv, aber wichtig und so weiter und so fort. Da ist unsere AG-Archivsammlung halt fleißig dabei, auch Kriterien zu machen, nach denen gesammelt werden. Unsere AG-PR-Fundraising, die nicht nur aus dem hier wild promotenden Menschen, sondern aus sehr vielen engagierten Menschen besteht, macht Propaganda und bereitet das große Geldsammeln vor. Und unsere AG Planung Konzeption arbeitet an Veranstaltungen, die jetzt schon gemacht werden, an Ausstellungen, die es bald geben wird und natürlich auch an der Planung Konzeption der großen Sammlung. Ihr seid mir alles ein bisschen zu tief in die Sessel gerutscht mittlerweile. Ich glaube, ich habe zu lange am Stück geredet.
Nein, es ist die bloße Ehrfurcht.
Ja, genau, und die Scham.
Außerdem müssen wir doch gerade alle die Anträge ausfüllen.
Ja, wobei, es wäre echt gut gewesen, darum habe ich eigentlich so lange geredet, ich habe keine Kugelschreiber verteilt, Scheiße. Man kann ja immer noch was besser machen.
Museumskugelschreiber?
Nein, also die gibt's noch nicht. Übrigens freuen wir uns durchaus auch über Anregungen für Merchandising-Artikel.
Sag mal ganz kurz hier, gibt's das auch als PDF irgendwie, wenn jetzt das jemand hört oder so, der sagt, ich habe jetzt gar nicht diesen Verteiler gesehen, sondern der kann dann einfach sich den Mitgliedsantrag irgendwo online...
Das ist ein hervorragender Hinweis. Man bekommt unter www.1910-museum.de den Antrag direkt zum Runterladen, einmal kurz ausdrucken und zack, Das klingt jetzt ein bisschen archaisch, aber leider kann man Online-Formulare, es ist immer noch so ein bisschen rechtliche Grauzone beim Beitritt zu Vereinen, weil theoretisch ja sonst jemand auch einfach seinen Nachbarn, sonst werdet ihr schon alle eingetragen, wisst ihr doch. Und wer noch alles dazu? Nee, deswegen muss man das einmal ausdrucken oder man kann es auch am Infostand natürlich abgeben, spart man sich das Porto oder einscannen, per E-Mail schicken, was auch immer. Wir sind jetzt bei über 250 Mitgliedern schon angelangt, was wirklich sehr, sehr gut ist nach der kurzen Zeit, die wir jetzt nach außen hin aktiv sind. Und den Verein selber gibt es ja noch nicht mal ein Jahr. Also wenn man jetzt die Eintragung ins Vereinsregister sieht, noch lange nicht. Also ist das schon sehr toll, aber es wäre natürlich schon großartig zu
kann
sagen,
mehr werden.
Wir haben 1910 Mitglieder, sagen wir mal. Man muss die Decke ja ruhig nicht so niedrig hängen. Nö.
Und seit neuestem verkauft ihr sogar Dauerkarten.
Das ist richtig, stimmt. Deine Dauerkarte im Miniatur-Millantor ist eine der schönsten Aktionen, von der übrigens unsere Mitglieder auch profitieren sollen, denn es entsteht ein unheimlich detailliertes, wahnsinnig tolles Stadionmodell im Maßstab 1:100. Das bauen Holger und Veronika Tribian, die lustigerweise Duisburger sind. Sie haben also auch schon das Wedau-Stadion gebaut. Also nicht, dass es per se lustig ist, Duisburger zu sein, gerade in letzter Zeit eher nicht.
Ich krieg grad Angst, Alter.
Nein, du denkst halt nicht, du denkst natürlich erstmal, Leute bauen das Millantor, die sitzen wahrscheinlich direkt in St. Pauli wahrscheinlich oder auf St. Pauli, was immer dir da lieber ist. Nein, die beiden sind in Duisburg, sind aber hier so begeistert gewesen von der Art und Weise, auch wie das Millantor gebaut wird, dass sie das halt als neues Stadionprojekt gemacht haben. Man kann auf Facebook gucken bei uns, facebook.com/1910 e.V. Da sind viele Fotos von diesem Modell. Ich habe es mir auch schon selber in echt angucken können und es ist wirklich noch viel toller, als es klingt. Also erstmal denkst du, Stadionmodell. Wenn du da stehst, merkst du, wie geil das ist, weil wie viel, du merkst richtig die Zeit, die da in jedes Detail reingeht. So, und in dieses Museum kann man einziehen, im Maßstab 1:100. Also sagen wir jetzt mal zum Beispiel Wolf, tatsächlich originalgetreu abgemalt mit Mütze und vielleicht noch irgendwie Mikro vormund und so weiter. Das kann man genau so bei uns bestellen und dann auch noch sogar an der richtigen Stelle. Also wenn man zum Beispiel einen Sitzplatz gegengerade hat, dann kann man, sobald der Online-Shop dafür fertig ist, bei uns, wenn man möchte, sein persönliches Foto hochladen, sagen, wo man sitzt und dann eben in diesem Miniaturmodell als Figur eine Dauerkarte bekommen. Die ist übrigens dann sogar auch, es gibt noch eine schöne Dauerkarte dazu, die ausgesprochen schön anzusehen ist.
Ist das ein bisschen wie das Wachsfigurenkabinett, wo man sich dann sozusagen als kleiner 1:100er verewigen lassen kann?
Im Wachsfiguren? Kann man das?
Nein, kann man ja nicht.
Aber es ist tatsächlich so, die werden handbemalt.
Ich bin hier auf Krawall gebürstet.
Und sehen im Original verblüffend ähnlich, wenn es auch irgendwie in 1:100 ist. Der, wie ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr das jetzt gehört habt, es ist vergleichsweise nicht Standard als Webshop, was wir da so vorhaben, wird gerade programmiert. Aber schon jetzt kann man sich unter 1910-museum.de/stadionmodell eintragen. Ich möchte das gerne haben, meine Miniaturfigur im Miniatur-Millantor, was dann natürlich auch dank der großzügigen Leihgabe der Modellbauer in unserem Museum sein wird. Also man selber ist dann im Museum zu Lebzeiten. Also das ist schon auch ziemlich gut.
Schaffen wir auch nicht viele.
Und das für einen geringen Unkostenbetrag, das kann man über uns bekommen. Ja. Am besten, man lässt sich jetzt schon eintragen, weil man dann nämlich zu den ersten Leuten gehört, die das dann auch konkret bestellen können. Unsere Mitglieder kriegen das dann auch noch günstiger.
Wenn das wäre wie die Kachelwand, ne? Da gab es ja dann auch Leute, die sozusagen, ich weiß nicht, 50 Euro oder 20 Euro, 10 Euro, je nachdem, wo die lagen. Und dann haben sich Leute auch so größere Flächen geholt. Das wäre auch geil, wenn der jetzt irgendwie Mike sagt, nee, ich gebe da richtig 200 Euro rein und dann sitzen da so 100 Mikes oder so in einem Block. Eine neue Meckerecke definiert, wo du dich 100 Mal selber reinsetzen kannst.
Das ist eine interessante Idee, das stimmt.
Ich kaufe den Gästeblock, genau, da bist du komplett. Für mich, nee, wir für euch, ihr für uns. Immer erste Liga, nur der HSV.
Habt ihr euch denn über den Gästeblock schon Gedanken gemacht?
Gedanken ja, aber noch keine feste Lösung gefunden.
Da kann der HSV einsteigen.
Man kann ja natürlich auch mal gucken, ob da mal was Originelles kommt oder so. Oder
der HSV.
Großes.
Der ist voll. Der Gästeblock ist vorm Spiel ja dann auch schon immer eher voll. So das Museum, die guten Plätze füllen sich langsamer, aber.
Auf jeden Fall werden unsere Museumspaten, wenn es nach uns geht, sicherlich auch bald einziehen, wenn ich denn schon mich über alles freue, was sich so alles tut. Das Dumme ist, es ist so viel gerade beim Museum. Deswegen bin ich jetzt hier irgendwie gerade im Nonstop. Ich weiß nicht gerade, ob ich die 10. Minute schon irgendwie geknackt habe.
Ja, locker.
Locker. 19:10 wahrscheinlich. Aber
Benedikt Piquet und Fabian Boll sind unsere Museumspaten und das finde ich schon mal ganz sensationell. Und da muss ich mich jetzt einfach nochmal drüber freuen.
Ich gebe dir auch zwei Stichworte noch zusätzlich, nämlich zum einen Pfandbecher.
Pfandbecher, genau. Viva con Agua und unterstützt auch 1910 e.V. Und das ist wirklich klasse. Es gab ja mal, weil Ant in einer Krise von den vielen, die wir hatten, die Aktion Saufen für St. Pauli. Man kann jetzt Saufen für 1910 e.V. durchziehen, kompromisslos. Solange man es mit Pfandbechern tut, haben wir was davon, wenn man die nicht am Getränkestand zurückgibt, sondern bei den Viva con Agua Sammeltonnen, die es jetzt ja schon seit einer Weile gibt. Ich glaube, seit über 2 Jahren auf jeden Fall. Wenn man dort seinen Pfandbecher abgibt, bekommen wir 50% des Pfandes. Finden wir absolut großartig von Viva con Agua. Bisher hatten die Fanräume zu 50% davon profitiert. Jetzt profitieren wir davon zu 50%, was also wirklich in guter Nachbarschaft bleibt und eigentlich auch einem großen Gesamtprojekt zugutekommen, muss man mal sagen. Es geht hier nicht um Fanräume versus 1910 e.V. versus Fanladen, was auch immer. Es geht hier dafür, ein Stadion zu schaffen, was auch außerhalb der Spieltage belebt wird. Und da ist, glaube ich, schon durch die Fanräume ein wichtiger Schritt hin, dadurch, dass der Fanladen jetzt hier ist. Wenn dann noch wieder zukommen, kann das richtig, richtig großartig werden. Und wir freuen uns wirklich riesig, dass Viva con Agua uns da mit unterstützt. Und auch die ganzen Helfer, die dabei waren. Das waren letztes Jahr, glaube ich, über 25.000 Becher, die abgegeben wurden bei Viva con Agua. Es waren über 100 Leute, die mitgeholfen haben, diese Becher zu sammeln. Und da diesmal noch mehr Pfandbecher absolut da sind, weil es jetzt noch mehr Bereiche im Stadion gibt, wo Bier in Pfandbechern verkauft wird und andere Getränke, hoffen wir, dass also vielleicht sogar noch mehr als 25.000 Becher zustande kommen, was uns wirklich ganz enorm helfen kann auf dem Weg zum FC St. Pauli Museum.
Wunderbar. Und letztes Stichwort, was ich mir zum Thema Museum aufgeschrieben habe, ist die Stadionuhr.
Genau, das werden die Leute entweder schon gesehen haben oder noch sehen. Auf jeden Fall, sie hängt schon. Es gab ja jetzt eine Weile lang keine analoge Uhr mehr am Millerntor. Eine Zeit lang war ja die Uhr von der alten Anzeigetafel, lebte sie weiter als digitales Äquivalent auf der Anzeigetafel. Das wurde dann gegen eine Digitalanzeige ausgetauscht, auf der man zugegebenermaßen tatsächlich genauer ablesen kann, wie lange das Spiel denn eigentlich noch dauert. Aber unser Mitglied Olaf Bartsch, vielen vielleicht auch bekannt von seinem Stadionbau-Tagebuch, was er online geführt hat, www.millerntor.net ist die Adresse, hat nicht einfach nur gesagt, ach, so ein bisschen nostalgisch, ich hätte ja doch gerne auch wieder so eine analoge Uhr. Der hat es tatsächlich gemacht. Vom Belatschern des Uhrenherstellers über die Kommunikation mit der Geschäftsstelle, die auch da wiederum sehr kooperativ war und das unbürokratisch und schnell genehmigt hat, über die Organisation von Gerüstbauer und Elektriker bis zur Begleitung des Aufhängens war Olaf von Anfang an dabei bis zum Ende. Sensationeller Einsatz. Vielen Dank, Olaf, kann ich ja nur sagen. Und das Ding hängt jetzt also, jetzt wo wir sprechen, bereits da. Und beim Spiel gegen München kann man sich darüber freuen, dass die Zeit jetzt also auch wieder an einer guten alten analogen Uhr über dem Spielertunnel in der Kita-Ecke also ablesbar ist.
Über dem Spielertunnel?
Da kommen die Spieler doch rein. In der Ecke zwischen okay. Süd und Haupt. Ja, okay. Ne, gab, ne, also nicht da, wo er früher war, zwischen Süd und Gegengrade, sondern da, wo er jetzt ist. Und wo auch die Stadionsprecher zum Beispiel
quasi sitzen. Quasi über dem Kinderblock ist das, ne? Sozusagen,
oder genau, über den Kinderblock, die Ecke der Kita, da hängt dann jetzt diese Uhr. Man wird bei uns auch im Blog, blog.1910-museum.de darüber lesen können.
Und was ist das? Eine richtig schöne analoge Zeigeruhr.
Genau, fast genauso aus wie die alte Uhr. Da haben sich also auch die Uhrenhersteller der Firma Peveta in Hamburg auch viel Mühe gegeben und das Ding übrigens auch kostenlos zur Verfügung gestellt. Genauso wie der Elektriker und der Gerüstebauer auch kostenlos gearbeitet haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Fantastisch. Dann wären wir mit den Pflichtthemen soweit durch. Es wäre also die Zeit für berühmte letzte Worte. Wilko, magst du einfach beginnen?
Ich muss mich nochmal räuspern. Berühmte letzte Worte. Ach, ich hab's schon mal gesagt und ich würde es auch gern wiederholen. Ich will einfach, dass die olle Kiste hier fertig gebaut wird. Also ich freue mich tierisch. Also das erste überhaupt, dass ich mich auf Länderspiele freue, ist, weil dann wird am Stadion gebaut. Ich finde, die kleinen Details, die wachsen echt wie mit der Fahne, wie mit der Bemalung. Christoph hat es kurz angesprochen, sein Engagement für das Museum. Dann diese Fanräume und so, diese ganzen kleinen Details, die wachsen. Ich bin auch jetzt gar nicht mehr so traurig darüber, dass die alte Gegend gerade weg ist, sondern finde es einfach super, an wie vielen Strängen alle zusammenziehen, damit wir hier einen Kleinod kriegen. Dafür ist es mir eigentlich nur wichtig, dass wir nicht so tief absteigen, dass wir pleite gehen, sondern dass sie schön einfach weiter gewerkelt wird. Ganz abseits vom Sportlichen ist das mein Traum für die nächsten 3 Jahre. Dass wir auch noch eine coole Nordkurve kriegen und dass das Ding dann endlich fertig ist.
Ich sehe tiefes Nicken von allen Seiten. So Anregung für die nächsten Podcasts. Kann man so eine Art akustische Geste, die dem Nicken entspricht, machen? So irgendwie so.
Nicken, ja. Akustische Geste, die dem Nicken entspricht. Das ist eine gute Frage. Aber akustisch wäre auch mein Thema gewesen, weil ich bin.
Oder müssen wir einfach alle vehement.
Nee, wir können überlegen, was
ich
das sein
ganz
könnte.
Oft gemacht. Also positiv.
Ich gucke ja gerade Breaking Bad, bin inzwischen in der 4. Staffel angelangt und da ist in der 3. Staffel dieser ältere Herr im Rollstuhl, der nicht mehr reden kann und der hat so eine kleine Klingel.
Macht immer so Ding, Bing. Ding.
Stimmt.
Aber ich glaube, Nicken wäre irgendwie eher was so holziger, toniges oder sowas ganz. Was ganz. Nee.
Ja.
Aber das stimmt, das wäre das hier studentische Klopfen auf Holz, aber irgendwie sowas, so ein ganz warmer Klang irgendwie, aber gut, können wir ja gucken. Jeder bringt einen Teil mit.
Das wäre ja lustig, ja.
Ein kleines akustisches Teil, aber akustisch wäre gut, weil ich finde diesen Saal ganz geil. Also auch da ist die Kachelwand egal, aber der Saal drüben, da bin ich tierisch gespannt, weil eigentlich ist hier ja sozusagen ein kleiner, schöner, schicker Veranstaltungsraum und ich weiß, von der räumlichen Nähe erinnert mich das so ein bisschen ans Saal 2, sondern hier ans Karmas Tanzcafé, weiß nicht, wer das noch kennt, das war ein ziemlich freier Laden, wo irgendwie Musik, irgendwie auch Live-Musik gespielt wurde und gespielt werden konnte und was sehr, sehr unkompliziert mit noch unbekannten Bands gefüllt wurde und ich weiß nicht genau, ich bin tierisch neugierig drauf, wie sich sozusagen dieser Veranstaltungsladen mit der Bühne etc. entwickelt und was da vielleicht auch mal an echt interessanten Sachen zu sehen ist und was da zu hören ist und was noch weiter so auf der akustischen Ebene in diesem Kosmos passiert, so.
Jawohl. Sebastian.
Ich muss zugeben, ich beschäftige mich, was meine letzten Worte angeht, gerade viel mehr mit dem Podcast als mit dem Verein und seiner Zukunft. Wir haben die 1,5 Stunden, glaube ich, inzwischen geknackt. Von daher erstmal ein dickes, fettes Danke an alle, die jetzt noch zuhören.
Ja, haben wir dafür eigentlich auch einen Preis parat oder so? Jetzt müssen wir was wir jetzt erzählen.
Als Prüfungsfrage.
Einmal kannst du ja vorspulen, ja. Ne? Vergiss es. Das wäre sonst so, ne? Wenn ihr das geheime Codewort Blunzig irgendwie an den Übersteiger mailt, kriegt ihr irgendwie ein kostenloses Abo oder sowas. Das wäre vielleicht eine Aktion.
Das wäre jetzt die Gelegenheit, den neuen Hauptsponsor vorzustellen. Aber Michael Mieske ist leider gar nicht
mitgefallen. Ja, der hatte keine Zeit mehr. Ey. Und wir dürfen nichts sagen. Das ist echt fies.
Ja komm, dass es der Übersteiger ist, hat sich doch... Oh, scheiße.
Aber Blunzig auf dem Trikot fände ich jetzt auch nur begrenzt schön. Also nochmal danke an alle, die noch zuhören. Ich muss sagen, mir hat's viel Spaß gemacht. Und ich fand es bedeutend eloquenter, als ich vorher befürchtet habe von allen Beteiligten, außer mir. Und freue mich darauf, wenn wir das hinkriegen, das regelmäßiger zu machen und würde mich dann tatsächlich auch freuen, wenn wir die Runde erweitern können. Sprich, ich gucke Mike gerade an. Wir hatten mal drüber nachgedacht, dass es schön wäre, wenn es auch rege Beteiligung von außerhalb gibt. Wenn es also noch Interessenten gibt, dann...
Jederzeit gerne. Werden wir auf jeden Fall
oder so. Ne,
ja,
halt mit rein telefonieren oder so.
Oder falls sich irgendwer berufen fühlt, einfach mal sinnlos ins Internet reinzubrüllen, dann kann man hier einfach mal kommen und das tun. Ja,
ich glaube, der Übersteiger hat ein Audioboo-Konto, da kann man dann wunderbar Sachen
Audioboo?
Ja, Audioboo. Kann ich dir gleich auf meinem tollen Handy zeigen.
Das ist ja toll. Kann man da so ein bisschen Boo fürs Stadion noch irgendwie,
ne, ich
so,
habe das letztens tatsächlich an den Fehlpass Podcast aus München geschickt. Die wollten eine Gratulation bekommen und zu ihren 3 Titeln oder irgendwas war das und ich habe mich dann nochmal für das 9:2 bedankt und dementsprechend haben die das auch sehr freudig gesendet und ja, wunderbar. Also
habe ich schon Schlusswort? Das letzte Schlusswort macht natürlich der Moderator und ich habe ein bisschen Angst, dass mir sonst alle guten Sachen, ihr habt ja schon so viele gute Sachen gesagt, so, also bleibt mir dann nur übrig, eigentlich auch nochmal, ja, danke zu sagen fürs Durchhalten, liebe Zuhörer, und außerdem, da viele von euch sicherlich am Freitag im Stadion sein werden, zimmert eure Pfandbecher ordentlich in die Sammeltonnen dafür, dann habt ihr vorher Spaß gehabt und beim Hineinzimmern dieser Becher auch noch ein Gefühl, was sich ähnlich anführen wird wie ein Siegtor in der 92. Minute, denn es ist für etwas Wahnsinn. Wahnsinnig Gutes. Euer Pfand.
Das tatsächliche Siegtor in der 92. Minute erzielt natürlich Lennart Tee.
Fabian Boll, aber naja.
Ja, okay, werden wir sehen. Ja, dann wunderbar, auch von mir. Vielen Dank an alle Beteiligten. Auch nochmal danke an Sven vom Rautenradio.
Ganz stark mit der Sache. Technik find ich gut. Für sowas haben wir auch gar kein Geld, für so aufwendige Kabellage, alles hier mit Kupferdrähten und so.
Vor allem hätten wir viel zu wenig Ahnung, wobei
die Headset-Dichte ist natürlich schon prickelnd jetzt hier. Also zwei Headsets hat die angeboten, es gibt noch mehr, aber wir können das Ganze auch machen. Aber ich finde das cool, dass Sven da ist irgendwie. Aber das nächste Mal muss er Mikro kriegen, finde ich, weil dann ist es so ein bisschen noch... Dann hätten wir noch ein bisschen fragen können, wann zum Beispiel die Digitaluhr ausgeht, so, weil ich hatte ja schon überlegt, so, dass ich wollte gerne ein T-Shirt machen, nicht oft, aber.
Stimmt,
wir hatten so eine Lust.
Gab doch irgendwie sowas, die Leute anhalten wollten.
Nee, und, nicht anhalten. Du hättest die Uhrzeit der letzten Saison. Jetzt müssten wir das nach der nächsten machen. Und dann schreibst du halt so klein, dann schreibst du die Zeit drauf und dann steht da so mit Rot drüber, 51 Jahre sind genug. So irgendwie so einfach so ein kleiner Stempel. Das ist jetzt blöde, du hast kein Ding, das ist gemein, das ist vielleicht Überleitung fürs nächste oder.
Okay, wir schauen mal, das kriegen wir irgendwie hin. Wunderbar. Ja, dem Appell von Sebastian kann ich mich nur anschließen. Wir werden auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit dann auch bereitstellen, beziehungsweise über den Übersteigerblog kriegt ihr mich, uns ja auch sowieso. Und das ist definitiv ein offenes Format, wo sich auch Leute für melden dürfen und sogar sollen. Wenn ihr euch also irgendwie einbringen wollt, dann meldet euch. Wann es eine nächste Sendung wird, besprechen wir jetzt gleich nochmal. Wir haben so ganz grob mal einen 2- bis 3-wöchigen Rhythmus uns selbst auferlegt, aber wie das so ist, wird es dann spannend sein, ob wir das halten können.